Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi B. und der Tobi W. Herzliche Grüße, schönen guten Tag.
Hi.
Hallo.
Na?
Wie Na? Ist? Alles gut. Bei dir so, alter Kirmesansager? Bester Laune, merke ich.
Bester Laune. Ich habe heute einen, also das sage ich als verwöhnter Formel-E-Schnüsel, aber ich habe heute wirklich ein fantastisches Formel-1-Rennen gesehen.
Das war von 1981.
Nee, das war aus 2019.
Nein.
Und ich glaube auch, dass das Rennen heute, ich weiß, Tobi hat das noch nicht gesehen, der andere, und der möchte das noch angucken, deswegen spoilere ich auch gar nichts, außer den
Sieger.
Dass es in, also womöglich das beste Rennen dieses Jahrzehnts gewesen ist. Und das heißt eine Menge und ich bin immer noch ganz high von dem Rennen. Das war wirklich toll. Entsprechend gut geht's mir. Und Tobi, du kannst dich drauf freuen, das zu gucken. Wie geht's dir momentan?
Momentan geht's mir noch gut. Nein, Quatsch, alles gut. Bin jetzt seit ein paar Minuten erst wieder zu Hause, deshalb ja auch die Aufnahme relativ untypisch für diejenigen, die es jetzt natürlich im Nachhinein hören, also ihr alle. Hört ja keiner live, ist ja klar. bin gerade eben erst zu Hause gekommen und ja. Lass mich dann mal überraschen, was denn da nachher auf mich zukommt, wenn ich Formel 1 gucken werde.
Und Phil, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe diesen anderen Podcast vor dieser Aufnahme jetzt hier noch raushauen können, den wir gestern aufgenommen haben. Da bin ich total zufrieden mit mir, denn dann muss ich nicht zwei irgendwie nahezu parallel machen nachher. Das finde ich immer gut.
Vorbildlich.
Ich sag's dir, die Leute im Slack hier haben sich alle gewundert, wie, was, es ist noch nicht mal 10 abends und schon ist es da, was passiert.
Ja. Der macht mal keine Nachtschicht.
Ja. Mache ich auch nicht oft. Da bin ich nämlich auch nicht gut in sowas, ne? Je müder ich bin, desto eher lasse ich lieber dann die Tastatur an der Seite liegen oder stehen, je nachdem. Und mach gar nichts, denn da mache ich es häufig dann nochmal, weil ich irgendwas verkackt habe. Also lieber nicht machen und später kommen, als aufbiegen und brechen, irgendwie was raushauen, was dann nicht funktioniert. Also da bringe ich dann die besten Sachen so, keine Ahnung, Spuren, auf denen kein Ton ist oder ein Intro, das man nicht hört und solche Sachen. Das passiert nur, wenn ich zu müde bin. Also nicht machen, wenn man müde ist. Tobi, weh, ich habe gehört, du bist müde. Ja,
was?
Vielleicht. Ja, aber
ein bisschen vielleicht.
Bisschen quatschen, ja. Geht schon.
Ja, das,
zu viel gefeiert
das,
gestern,
das,
oder?
Das geht auf jeden Fall. Nee, nicht gefeiert. Es ist die letzten Tage hier sehr, sehr warm gewesen und mein Schlafzimmer ist im ersten Stock und das ist nicht der kühlste Raum im Haus. Und daher habe ich sowieso schon relativ schlecht und wenig geschlafen. Und dann kam noch dazu, dass die Nacht von Freitag auf Samstag auch relativ kurz war. Wann sind wir ins Bett? Kurz vor 3 und morgens um 8 schon wieder hoch. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, also das geht ab einem bestimmten Alter nicht mehr so gut. Tobi, genieß es noch.
Genau. Tue ich. Man muss dazu sagen, Tobi und ich, wir haben ein romantisches Wochenende beim Formel-1-Rennen in Hockenheim verbracht. Beziehungsweise nur den Freitag waren wir da.
Wollte ich gar nicht sagen.
Und ja, eben. Deswegen hat Tobi bei mir übernachtet und deswegen waren wir auch so lange beieinander und wach. Ach, es war schön.
Das stell ich mir schön auf. So bei so ein Teelicht in der Mitte und der eine liest dem anderen aus seinem Lieblingsbuch vor, während ihr beide Tee trinkt, so richtig draußen stürmt und schneit. Ah, nee, ja, wie auch immer. Aber es ist ja jetzt nicht mehr so heiß, habe ich gehört, ne? Also hier jedenfalls ist die 39-Grad-Phase gerade vorbei und ist in eine regnerische, etwas über 20-Grad-Phase übergegangen.
Ja, ist
Hat
schön.
Hat auch was für sich.
Der Sommer ist wieder im Sommermodus angekommen, wo man, also im mitteleuropäischen Sommermodus angekommen, wo es dann halt nicht ganz so Sahara-Temperaturen sind. Das ist schon ganz gut so.
Dieser heiße Wind die letzten Wochen, das hat mich fasziniert. Das war wie in einen
Sturm
in einen Föhn zu laufen manchmal. So richtig volle Pulle und unfassbar heiß.
Unfassbar.
Ich sag's dir.
So sieht's aus.
So sieht's aus.
Weißt du, was auch unfassbar ist?
Nein.
Der Transfermarkt der Formel E ist unfassbar.
Tatsächlich.
Um mal die Brücke zu den News zu schlagen.
Aber wie viel passiert denn da aktuell? Nicht so viel, oder?
Na und wie? Hör mal, riesengroße Meldung aus der letzten Woche,
ja, eine,
die wir noch gar nicht groß besprochen haben,
ja,
die aber den kompletten Transfermarkt auf den Kopf gestellt hat. Ich korrigiere mich, das ist diese Woche, doch letzte Woche gewesen.
Letzte Woche, ja.
Ich korrigiere mich doch nicht. den kompletten Transfermarkt auf den Kopf gestellt hat. André Lotterer fährt nächstes Jahr nicht mehr für DS Tachita. Der wechselt das Team.
Neo, oder?
Ja,
der will jetzt Neo. Mal richtig, der braucht eine Challenge.
Nichts gegen Neo, ja, an Nein. dieser Stelle sei angemerkt. Ne?
Ich sag nicht, dass die, Neo, ja, die geben sich ja alles, wir haben halt nicht viel erreichen
können. Ich glaube, Neo kommt nächstes Jahr stärker zurück, doch, doch. Über die reden wir gleich auch noch, aber weil wir gleich natürlich auch noch auf die Saison zurückschauen wollen, die jetzt hinter uns liegt, die Formel-E-Saison. Aber André Lotterer wechselt natürlich nicht zu Neo, nein, der wechselt zu seinem alten WEC-Arbeitgeber Porsche.
Mhm. Überraschung.
An die Seite von Neil Gianni.
Gar nicht so überraschend,
und jetzt,
aber mutig.
Mutig, ja.
Ja, also, Newcomer ist halt immer Wabonspiel, weiß man ja nicht, ne?
Na eben. Also es ist, wie gesagt, nicht allzu überraschend gewesen, weil es eben die Connection Lotterer-Porsche gab. Es wurde auch schon gemunkelt und gemutmaßt in den letzten Wochen. Das war kein allzu gut gehütetes Geheimnis. Mhm. Allerdings ist es doch der erste große und vielleicht auch der größte Transfer-Coup dieser Sommerpause, dass Lotterer eben zu den Newcomern geht, wo es ein bisschen ungewiss ist natürlich, wie es am Ende aussehen wird. Ich bin sicher, Porsche wird jetzt nicht direkt ganz hinten einsteigen wollen und dann von hinten alles aufrollen. Aber man weiß eben nicht ganz genau, wie gut Porsche sein wird im nächsten Jahr. Trotzdem sei an der Stelle angemerkt, Gianni Lotterer, das ist natürlich eine Traumkombination. Ein bisschen das Seniorenteam der Formel E damit. Beide sind schon weit über die 30. Aber
und das heißt
trotzdem. Nein, in Spitzensportler-Terms ist über 30 halt schon vergleichsweise alt. Motorsport kann man natürlich noch ein bisschen älterer sein als im Fußball oder sowas. Aber trotzdem, Lotterer ist, glaube ich, 37. Neil Gianni, wie alt ist der? Jedenfalls kein Max Günther mehr vom Alter. Neil Gianni ist 35. Das ist natürlich noch alles andere als alt, aber naja, für Formel-E-Teams ist es eben alt, die im Schnitt eher so Anfang ihrer 20er, Mitte ihrer 20er sind. Was halten wir von dem Porsche-Wechsel? Tobi?
Ja, was halten wir von Porsche-Wechsel? Ich denke, das müssen wir aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Für Porsche ist es auf jeden Fall vorteilhaft, dass sie einen Fahrer haben, der definitiv Formel-E-Erfahrung hat. Wir werden ja auch nachher dann auf HWA zu sprechen kommen, die in die Saison gegangen sind mit zwei Fahrern, die gar keine Formel-E-Erfahrung hatten. Neil Gianni ist nur mal zwei Rennen in Hongkong damals für Dragon gefahren. Da denke ich, kann man nicht wirklich von großer Formel-E-Erfahrung sprechen. Bei Lotterer ist das natürlich anders, der zwei Saisons jetzt mit Tachita hinter sich hat. Erste Saison als Renault-Kundenteam, zweite Saison dann als Werksteam von DS. Und der hatte natürlich auch die erste Saisonhälfte, sag ich mal, in seiner Debütsaison so ein bisschen zu kämpfen, bis er sich dann so ein bisschen reingefuchst hat und dann doch auch in der Formel E gezeigt hat, dass er ein sehr talentierter und schneller Fahrer ist, der auch das Energiemanagement ganz gut beherrscht. Da finde ich, hat Porsche einen richtig guten Fang gemacht, wahrscheinlich den besten Fahrer, der auf dem Markt ist, verpflichten können. Ja, aus Sicht von Lotterer ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert. Lotterer hatte ja schon im Rahmen des GP Ice Race, glaube ich, in Zell am See und schon mal verraten, dass er manchmal auch Teamorders bekommt. Da war, glaube ich, gerade das zweite Rennen der Saison gefahren. Und Jean-Éric Vergne, sein Teamkollege, ist Mitbesitzer bei, oder sein damaliger Teamkollege war auch Mitbesitzer bei Tachita. Und wenn da im Endeffekt vom Saisonstart an da die Prioritäten nur auf einen Fahrer gelegt werden, weiß ich jetzt nicht, ob da für jemanden, der der auch schon viele Erfolge gefeiert hat und auch erfolgshungrig ist, wie ein André Lotterer. Ob das so der Rennstall ist, wo er alt werden möchte. Auf der anderen Seite die Beziehung und die Freundschaft gerade zu Jean-Éric Vergne war ja auch schon fast legendär. Die haben sich ja in Sanya, glaube ich, war es sogar ein Bett im Hotelzimmer geteilt. Weil der gute Lotterer.
Kann sein, weil die mal was falsch gebucht haben. Ja,
genau, weil Lotterer versehentlich das falsche Wochenende gebucht hatte. Und da hat Vergne ihn einfach mit zu sich aufs Zimmer genommen. Also ich kann mich da erinnern an irgendwelche Instagram-Postings, die dann die beiden im Bett gemacht haben. Das sah sehr witzig aus. Ja, wie gesagt, Jean Drey war im Endeffekt ja das Bromance-Paar der Formel E. Gut, Lotterer sieht offensichtlich da große Chancen mit Porsche, sich da jetzt tatsächlich was aufzubauen. Und ja, für ihn ist es auf der einen Seite ein Risiko, ja, weil er jetzt das mutmaßlich stärkste Team der Formel E verlässt. Aber es ist natürlich auch eine Riesenchance, weil wir alle wissen, dass Porsche im Motorsport Historie hat, Renommee hat und mit Sicherheit auch die finanziellen und personellen Möglichkeiten hat, um relativ schnell den Anschluss in der Formel E zu finden und dann doch ganz weit vorne mitfahren zu können. Ob sie das in der Debütsaison schon können, das ist die große Frage. Aber mittelfristig sehe ich Porsche auf jeden Fall sehr weit vorne in der Formel E. Und ja, er hat die Möglichkeit, das jetzt von Anfang an aufzubauen, beim Start from Zero dabei zu sein, was Porsche ja immer so schön als Hashtag verwendet in Bezug auf ihr Formel E-Engagement. Und ja, es ist eine große Chance für ihn.
Phil, was hättest du gemacht? Wärst du bei DS geblieben oder zu Porsche gegangen an seiner Stelle?
Ich glaube, ich hätte es auch so gemacht. Erstmal hast du dann eine neue Challenge, du hast dann, ich sag mal, altes Team um dich herum. Du hast Neil Gianni, der einfach nach dem ersten oder zweiten Feld das Team verlässt, sondern musst du keine Sorgen machen wegen Teamorder und so. Also hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Und dann mit einem Doppel, nicht Weltmeister, aber Doppel-Formel-E-Meister um dich herum, dem auch noch anteilig das Team gehört und so weiter. Ich glaube, da sind jetzt die Voraussetzungen wahrscheinlich doch eher güldener, als sie vorher bei Techita gewesen sind.
Tja, so ist das.
Und du, wenn sie dich gefragt hätten, hättest du gemacht, oder?
Ich glaube, ich hätte auch gewechselt, ja. Ich denke nicht, dass es so ist, dass Techita Lotterer nicht hätte gewinnen lassen. Der stand so oft so kurz vor einem Sieg mit dem Team. Der wurde in Hongkong dieses Jahr zuletzt beraubt von seinem Sieg. Grenzt schon fast an ein Wunder, dass Lotterer immer so gut dabei gewesen ist in den letzten Rennen und in den letzten Jahren und nie wirklich gewinnen konnte. Mhm. Und der wäre um Haaresbreite, also zur Saisonhalbzeit sah es so aus, als wäre der auf jeden Fall Kandidat für den Titel dieses Jahr. Naja, also es ist jetzt nicht so, dass Techita ihn nicht hätte gewinnen lassen. Er hat natürlich leider den großen Erfolg noch nicht ganz geschafft, aber er stand mehrmals kurz davor. Trotzdem hätte er eben, wie Tobi das gerade schon so schön ausgeführt hat, immer die zweite Geige spielen müssen bei DS. Und auf Dauer und gerade in Anbetracht, ich muss leider wieder aufs Alter zurückkommen, Lotterer, der wird nicht mehr allzu viele Jahre im Top-Motorsport haben. Und womöglich denkt er auch drüber nach, dass er bei Porsche dann auch nach seiner Karriere eine längere Zukunft hat. Vielleicht als so ein bisschen wie Mark Webber das jetzt macht, der nach seinem Karriereende bei Porsche in der WEC so der Botschafter der Marke geworden ist und vielleicht bei der Entwicklungsarbeit von den Fahrzeugen hilft, im Simulator ein bisschen unterstützend mitwirkt und dann seinem Nachfolger Tipps und Tricks gibt, zeigt, wie Heidfeld das zum Beispiel auch macht bei Mahindra. Der reist ja auch zu den Rennen mit und hat Pascal Wehrlein in dieser Saison ganz viel geholfen und ihm eben unter die Arme gegriffen. Sowas eventuell für die Zeit nach dem Karriereende bei Lotterer. Und da ist Porsche, denke ich, die bessere Stelle für als DS Techita, die ja quasi noch ein Privatteam sind. Die haben natürlich mit DS, Citroën, PSA, wie auch immer man sie jetzt benennen möchte, im Hintergrund den großen Hersteller, aber Techita selbst, das ist immer noch ein vergleichsweise kleines Privatteam. Und naja, ich denke, ich hätte an seiner Stelle eben auch gewechselt. Ich rechne jetzt nicht mit dem Riesenerfolg in der nächsten Saison, aber wenn er sich ähnlich, also wenn sich das Team so entwickelt, wie er sich als Person in 2 Jahren, dann ist das, denke ich, doch die richtige Entscheidung gewesen. Wie gesagt, er ist zumindest nach aktuellem Stand nicht einer der Favoriten für irgendwelche Rennsiege in der nächsten Saison, einfach weil Porsche auch ein neues Team ist. Schön wäre es natürlich, mit der schwarz-rot-goldenen Brille, dass Porsche direkt erfolgreich einsteigen wird. Allerdings ist es dann doch nicht ganz so wahrscheinlich. Wenn man sich Mercedes in der Formel 1 ansieht, die waren 2010 auch noch im Nirgendwo und haben dann eben im Hintergrund das Auto vorbereitet, bis ein anderes Regelwerk kommt und dann richtig reingehauen. Vielleicht ist das der Plan von Mercedes in der Formel E, vielleicht ist das der Plan von Porsche in der Formel E. Und Lotterer wird da sicherlich eine wichtige Rolle bei spielen beim Entwickeln des Teams. Und ich denke, dass ich an seiner Stelle, um mal einen Schlusspunkt zu setzen, auch von Tachita zu Porsche gewechselt hätte für nächste Saison.
Aber bevor dein Schlusspunkt jetzt der tatsächliche Schlusspunkt ist, spannend natürlich, da ist jetzt ein Top-Cockpit frei geworden. Und das will natürlich auch jeder haben. Ne? Was glaubt ihr, wer die größten Chancen hat, sich dann nächste Saison dort reinzusetzen in den Tachita?
Das große Gerücht ist Antonio Felix da Costa. Der ist momentan natürlich noch BMW-Fahrer und auch Fahrer mit einem Werksvertrag. Allerdings, und das ist jetzt wirklich nur dem Vernehmen nach, da habe ich leider selbst keine Informationen zu, sondern spreche da anderen nur nach, die unter anderem in New York vor Ort waren und da schon erste Unterhaltungen geführt haben, auch mit da Costa und seinem Manager Thiago Monteiro, ehemaliger Tourenwagen, bestimmt auch Champion, ich weiß gar nicht, aber sehr erfolgreicher Tourenwagenfahrer, auch ehemaliger Formel-1-Fahrer aus Portugal, der ist der Manager und der wurde wohl gesichtet, wie er doch relativ formal und so im Verhandlungsmodus in Richtung der Cheetah-Manager schritt am Wochenende in New York, um einfach mal zu quatschen vielleicht. Und da ist in den letzten Tagen immer mehr draus geworden, anscheinend. Mehrere Medien haben jetzt inzwischen über Felix da Costa und einen potenziellen Sitz bei DS berichtet. Für mich ist das immer noch sehr weit hergeholt und naja, die klassische City-Season-Gerüchteküche. Man hört allerdings, dass Antonio Felix da Costa aufgrund des Ausstiegs von BMW aus der WEC eine Chance haben könnte. BMW ist ja dieses Jahr noch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft gefahren, auch mit Felix da Costa am Steuer. Die werden allerdings zur WEC-Saison 2019-20 aussteigen aus der Serie und anscheinend war es wohl so, dass Felix da Costas BMW-Vertrag sich auf ein Programm in der Formel E und WEC bezogen hat und nicht mit 2 separaten Verträgen, ein Vertrag für WEC und einen für Formel E. Deswegen scheint wohl nun die Möglichkeit offen zu sein für ihn, dass er in der Formel E nicht mehr nur für BMW starten muss. Mal abwarten, was daraus wird. Für mich, wie gesagt, noch große Gerüchteküche. Aber es ist ein Name, der kursiert. Antonio Felix da Costa als einer der möglichen Kandidaten für DRS Tachita. Tobi, was hältst du davon?
Ja, ich finde, das muss man natürlich auch wieder von 2 Seiten aus sehen. Ja, Antonio Felix da Costa wäre für DS Tachita auf jeden Fall ein sehr, sehr reizvoller Fahrer, weil er auch schon durchaus einiges an Erfahrungen mitbringt und wie gesagt, würde mit Sicherheit auch von seinem Speed her da dem Team definitiv weiterhelfen. Für Felix da Costa ist es natürlich die Sache, er hatte neben seinem Formel E-Engagement auch das Engagement im GT-Bereich. Und das ist jetzt durch den Ausstieg von BMW weggefallen. Ist jetzt natürlich die Frage, ob er sich dadurch beeinflussen lässt in seiner weiteren Planung. Er ist ja auch schon etwas länger BMW-Werksfahrer. Aber ich denke, da wird es vielleicht auch, wie so oft, ein bisschen ums Geld gehen. Ich glaube, da kann man aktuell noch gar keine große Voraussage treffen. Das ist in meinen Augen komplett offen. 50-50 würde ich sagen. die Tatsache, dass da Gespräche geführt werden, ist, glaube ich, unstrittig. Aber das ist jetzt natürlich die Frage, ob sich Felix da Costa da dazu breitschlagen lässt, Teamkollege von Wern zu werden. Wie gesagt, ich kann keine Tendenz angeben, das ist von meinem Standpunkt her komplett offen.
Andere Fahrer mit DS Tachita Kontakten sind, um nochmal andere mögliche Namen zu nennen, die aktuelle Testfahrerin und dritte Fahrerin Tata Calderon aus der Formel 2, James Rossiter, der vor diesem Jahr für Tachita getestet hat, ganz viel. Es wird vielleicht auch noch Wehrlein gehandelt, der womöglich noch nicht ganz sicher ist bei Mahindra, der womöglich auch ein Angebot aus der Indycar bekommen hat, das aber abgelehnt hatte. Es wird der Name von José María López gehandelt, der bei Dragon nicht ganz zufrieden ist. Und womöglich auch der aktuelle Formel-1-Fahrer Romain Grosjean, der bei Haas vor dem Formel-1-Rennen in Deutschland anscheinend gehörig gewackelt haben soll und kurz davor war, aus dem Team geschmissen zu werden. Das ist natürlich in der Formel 1 noch eine ganz andere Sache mit deren Silly Season. Da geht's wirklich ab. Deswegen würde ich den Gerüchten da auch nicht allzu viel Nachdruck verleihen. Aber Grosjean ist auch ein Name, der im Rahmen Formel E mal aufgetaucht ist. Vielleicht dann als Tachita-Fahrer, weil ja gerade ein Platz frei ist. Ist wirklich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Aber das sind so die Namen, die irgendwann mal vielleicht bei DS auf der Liste waren. Calderon, Wehrlein, Lopez, Grosjean, Rossiter, Felix da Costa. Ich bin mir sicher, dass bei Mark Preston noch Dutzende andere Fahrer angerufen haben und dass der das Telefon nachts ausschalten musste, um ruhig zu schlafen. Dann Tachita, die ja in diesem Jahr Team-Champions geworden sind in der Formel E, werden sicherlich eine sehr beliebte Adresse sein für, naja, auch die nächste Saison. Denn der Erfolg, der wird nach zwei durchaus guten Jahren und das eigentlich drei durchaus guten Jahren wohl nicht abreißen.
Ja. Ich habe eben geseufzt, als ich den Namen Tata Calderon gehört habe. Das glaube ich im Leben nicht. Hintergrund ist auch unter anderem ein verfahrenstechnischer, nämlich um in der Formel E Rennen bestreiten zu können, braucht man eine sogenannte E-Lizenz. Das ist funktioniert ähnlich wie bei der Formel 1, die Superlizenz, beinhaltet aber unter anderem, dass eine Schulung gemacht wird, speziell im Bereich Elektro, damit man weiß, wenn das Licht leuchtet, darf man das Auto nicht anfassen und gewisse Sachen. Aber seit der Saison 2016-2017, der dritten der FIA Formel-E-Meisterschaft, ist es nämlich so, dass man Punkte gesammelt haben muss nach der Superlizenzvergabe für die Formel 1. Und die gute Tata Calderon, so gut sie sich vielleicht auch verkauft haben mag beim Rookie-Test in Marrakesch, aber die hat in ihrer Formelkarriere oder in ihrer Motorsportkarriere noch nicht einen einzigen Superlizenzpunkt ergattert, was, soweit ich das im Kopf habe, 20 Punkte zu wenig wären, um sich tatsächlich für eine Formel-E-Lizenz seitens der FIA zu qualifizieren. Und wie gesagt, das wage ich deshalb auszuschließen. Sie gibt auch in der Formel 2, wo sie aktuell fährt, alles andere als ein gutes Bild ab. Ist, glaube ich, da als einzige Fahrerin, die alle Rennen bestritten hat, noch punktelos. Und ist, glaube ich, auf dem 19. Platz der Gesamtwertung. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau, aber also, irgendwas in der Größenordnung.
Ist also letzten Endes wohl eher unwahrscheinlich, dass die Gute dieses Cockpit übernimmt. Was glaubt ihr, ist es genauso unwahrscheinlich, wie dass es ein Formel-E-Rennen in Jakarta gibt?
Mach mal gerne weiter, Tobi, das ist dein
Thema. Ja, das ist, man weiß nicht, was man glauben soll. Nein, es ist tatsächlich so gewesen, der Gouverneur von Jakarta, das ist da der ranghöchste Posten Jakarta hat keinen Bürgermeister, sondern einen Gouverneur, ist in New York dabei gewesen, beim New York Prix und hat im Rahmen des Rennwochenendes zusammen mit einem weiteren Vertreter der Stadt Verhandlungen geführt. Da hat man auf Instagram diverse Fotos gesehen, wie er zusammen mit Alejandro Agat, Alberto Longo und auch weiteren Verantwortlichen der Formel E an einem Tisch gesessen hat. Da wurden unter anderem potenzielle Streckenentwürfe angeschaut und diskutiert. Und nachdem die Besprechung vorbei war, ist man dann zum Samstagsrennen der Formel E gefahren. Und da hat der gute Gouverneur von Jakarta aus dem Grid heraus Fotos von sich und Alejandro Agat und Alberto Longo gepostet und da auf Indonesisch bei Instagram verkündet, dass Jakarta für 2020 die Zusage hätte, einen E-Prix durchzuführen.
Mhm.
Aber offensichtlich war das nicht so ganz mit der Formel E abgesprochen. Die dann darauf angesprochen wurden und dann gesagt haben, ja, so ganz so weit sind wir dann nicht, wir haben dann noch nichts festgemacht. Aber wie gesagt, der Gouverneur ist sich da doch sehr, sehr sicher gewesen, dass das Rennen zustande kommt. Ein potenzieller Termin steht auch schon fest. Das soll das Wochenende 16. und 17. Mai sein, was 2 Wochen nach dem Seoul E-Prix wären. Aber, ganz großes Aber, das wären natürlich auch relativ knapp vor dem Berlin-E-Prix. Und jetzt gibt es da Mutmaßungen eventuell auch, dass es da nochmal zu Verschiebungen kommen könnte. Irgendwelche Wochenenden nochmal eins nach vorne, eins nach hinten geschoben werden müssen. Denn bei Seoul ist es offensichtlich so, dass dieser Termin nicht verschoben werden kann, weil das der einzige Termin war, wo in Südkorea ein Rennen hätte gefahren werden können. Und darum gibt es jetzt, ein paar Diskussionen hinter den Kulissen, wie man das denn noch in einen entsprechenden Rennkalender untergebracht bekäme. Ja, also sagte ich zitiere mal Google Translate, die den indonesischen Post für mich übersetzt haben. Am gestrigen 13. Juli haben wir uns darauf geeinigt, Jakarta zu einem Austragungsort der Formel E 2020 zu machen. Seit 3 Monaten wurden die Vorbereitungen für dieses Treffen getroffen. Da geht es um das Treffen in New York. Das Team der Formel E ist am 8. und 9. Juli eigens zur Besichtigung nach Jakarta gekommen. Also das ist ja demzufolge dann deutlich mehr als viele andere Städte, wo es Gerüchte gab. St. Moritz zum Beispiel in der Schweiz, das als Ersatzort auch für kommendes Jahr gehandelt wird. Da scheint man mit Jakarta deutlich weiter zu sein und das bis zum New York E-Prix dann auch komplett außerhalb der Sicht und Hörweite der Öffentlichkeit. Also das von Jakarta ist noch nie in irgendeinem Zusammenhang die Rede gewesen bei der Formel E. Auch andersrum, die Formel E ist in keiner irgendwie gearteten Veröffentlichung auch ein Thema in Jakarta gewesen. Offensichtlich ist man da schon sehr weit und die Wahrscheinlichkeit steht nicht schlecht, dass da nächstes Jahr die Formel E fährt. Wie gesagt, den Artikel auf der Seite von eformel.de kann ich da empfehlen. Da ist auch ein Video des indonesischen Staatsfernsehens eingebunden, wo 2 potenzielle Streckenentwürfe gehandelt werden. Ja, müssen wir abwarten, aber ich denke, die Chancen für Jakarta stehen relativ gut, auch wenn die Formel E natürlich da aktuell noch sagt, nee, da ist noch nichts in festen
trockenen Tüchern.
In trockenen Tüchern, genau, da ist noch nichts festgemacht und ja, müssen wir vielleicht einfach mal abwarten. Sollte das zustande kommen, wäre allerdings, wie gesagt, ein Rennen in St. Moritz oder ich habe am Wochenende mit einem Schweizer gesprochen, der sagte, St. Moritz wird es ausgesprochen.
Echt?
Deshalb, wie gesagt, wenn das Rennen stattfinden würde, wäre für ein Schweiz-Rennen, ich drücke es mal so aus, vermutlich kein Platz mehr, denn Ja, 3. Mai Seoul, Jakarta, das 2 Wochen später, 16. Mai. Dann ist Berlin schon 2 Wochen später wieder angesetzt, am 30. Mai. Und dann anschließend 3 Wochen später soll es schon wieder in New York rund gehen. Da finde die Lücke im Rennkalender, wo noch ein Schweizrennen reinpasst. Also ich finde keine. So, Tobi. Mhm.
Eine Woche vor Seoul. Da, wo jetzt die WEC ihr 6 Stunden Spa-Rennen hingelegt hat, die ja dankenswerterweise, auch das ist keine große News, aber das passt so schön thematisch gerade rein. WEC und Formel E hatten ja eigentlich eine Kalenderkollision. Der E-Prix von Seoul und das 6-Stunden-Rennen von Spa sind beide auf das Wochenende um den 3. Mai gefallen, ursprünglich im Kalender. Es gab eine Kommission von beiden Serien, die sowas eben verhindern sollten. Problem war, dass sich diese Kommission nie getroffen hat. Und die WEC ihren 2020er Kalender vor Ewigkeiten vorgestellt hatte und dann die Formel E rausgeplatzt ist nach dem letzten Weltmotorsportratstreffen und meinte, ach übrigens, wir haben da auch ein Rennen. Die WEC hat sich jetzt dankenswerterweise dazu bereit erklärt, den 6-Stunden-Lauf in Spa eine Woche vorzurücken, damit Fahrer eben in beiden Serien teilnehmen können. Unter anderem Sam Bird war ja davon betroffen, der in der Formel E fährt und in der WEC für Ferrari und seinen Ferrari-Platz fast verloren hätte aufgrund dessen, weil er halt einfach ständig mit der Formel E vertraglich prioritär für ihn unterwegs gewesen wäre. Geht natürlich auch um Geld für die Fahrer. Das ist noch mal eben reingeschrieben, aber ich sehe auch leider keine große Lücke im Rennkalender für die Formel E. Abgesehen von dem China-Rennen, was ja angekündigt wurde, also zwischen Hongkong und Rom. Irgendwann im März wäre noch Platz. Allerdings ist das A zu früh und B ist dieser Slot von China belegt. Und die Stadt steht noch nicht fest, aber irgendwas in China wird es sein. Das ist einer der to be announced Slots im Kalender, wie sie es sich ja so schön nennen. Aber ich denke nicht, dass das Jakarta werden wird an der Stelle.
Nee, da sind ja die Verhandlungen. 20 dann. Da sind ja die Verhandlungen auch schon relativ weit mit Sanya, wenn man das richtig wahrnimmt, was da zwischen den Zeilen immer anklingt. Und da soll es ja dann eine Wiederholung des Sanya E-Prix geben, den wir ja in der abgelaufenen Saison zum ersten Mal hatten. Würde sich da natürlich auch anbieten.
Naja. Muss sich zeigen, denke ich. Viel mehr kann man, glaube ich, darüber gar nicht berichten zum jetzigen Zeitpunkt. Schauen wir mal, halten wir die Augen offen und die Ohren natürlich auch. Und jetzt, liebe Freunde, lasst uns doch mal zurückgucken auf die vergangene Saison, um die für dieses Jahr auch dann tatsächlich abzuschließen. Und wir machen das so, wir fangen ganz hinten an mit Platz 11 in der Teamwertung und arbeiten uns dann peu à peu nach vorne. Was haben wir denn da? Platz 11. Belegt das leider sehr erfolglose Team NIO, magere 7 Punkte. Die Fahrer Turvey und Dillman sind auf den Plätzen 20 und 24 gelandet. Da fällt mir viel gar nicht ein, was man da kommentieren könnte. Ist einfach ein komplett trauriges Ergebnis, ne?
Auf jeden Fall. Horror. Und vor allen Dingen muss man dazu sagen, die Punkte, die sie geholt haben, haben sie abgestaubt. Ja, das war der achte Platz von Turvey in Santiago, ein 9. Platz von Turvey in Hongkong und ein 10. Platz von Turvey auch wieder in New York. Dillmann hat nicht einen einzigen Punkt geholt. Und das waren auch genau die 3 Rennen, wo es die meisten Ausfälle gab. Mhm. Ja, Santiago bei der Hitzeschlacht, in Hongkong gab es auch 8 Ausfälle. Ja, und in New York City gab es ja dann unter anderem die Massenkollision, die ja in der letzten Runde dann ja auch, ein bisschen Chaos verursacht hat. Und da ist Turvey dann ganz gut dran vorbeigekommen und hat sich so noch Platz 10 gesichert. Wie gesagt, in 13 Rennen NIO nicht ein einziges Mal die Chance gehabt, aus eigener Kraft in die Punkte zu fahren, finde ich, sagt viel aus. Und ich denke, die Spatzenpfeifen ist ja von den Dächern, die hatten definitiv ein riesig großes Problem mit ihrem Antrieb in dieser Saison, das sich allerdings aufgrund der Homologation nicht grundlegend beheben ließ. Die Seuchensaison ist jetzt vorbei und ich denke, bei NIO hat man jede Hoffnung positiv gestimmt, in die neue Saison zu starten. Und ich hoffe, dann auch den Fahrern wieder das Vertrauen auszusprechen, weil die konnten am allerwenigsten dafür.
Ja, da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Dillmann tut mir wirklich leid. Turvey natürlich auch. Das Auto war einfach leider fahrbar, aber nicht schnell. Und die waren wirklich im Nirgendwo, und zwar in jedem Rennen. Dillmann, der einzige Fahrer, der in dieser Saison an jedem Rennen teilgenommen hat und in keinem Rennen in die Punkte gefahren ist. Einzig Nasser und Rosenqvist, die ebenfalls gefahren sind, haben an Rennen teilgenommen und keine Punkte gesammelt. Nelson Piquet Jr. war nah dran, der ja auch zur Saisonhalbzeit rausgeschmissen wurde bei Jaguar. Der hat einen Punkt immerhin gesammelt für einen 10. Platz beim Saisonauftakt in Saudi-Arabien. Aber Tom Dillmann leider in der Fahrerwertung eindeutig das Schlusslicht. Und Oliver Turvey als 20. von insgesamt 25 Fahrern, die teilgenommen haben an dieser Saison. Offiziell ja nur 22 dann, wenn man das alles irgendwie ausgleicht. Und ja, dann vergisst man mal eben Nasser, der nur 3 Rennen gefahren ist, und Rosenqvist, der nur 1 Rennen gefahren ist. War eine Menge hin und her. Aber wenn man davon ausgeht, dass diese Saison eigentlich hauptsächlich 22 Fahrer unterwegs gefahren sind, dann ist Turvey mit Platz 20 halt leider doch nicht allzu gut dabei gewesen. Naja, also NIO, bei denen muss man hoffen, dass der Knoten jetzt in der Sommerpause geplatzt ist oder schon in der ersten Hälfte dieses Jahres geplatzt ist und dass die den Antriebsstrang für Saison 6 dann endlich wieder auf Kurs gerückt haben, dass es dann weiter bergauf geht.
Da muss man auf jeden Fall ein bisschen was zulegen, denn schon Platz 10 hat 3-mal so viel Punkte gesammelt wie NIO. Auf Platz 10 finden wir das sagenumwobene Dragon Team. Auch keine Saison von großen Highlights gekrönt, aber wir haben in den vergangenen Monaten viel über Dragon gesprochen, aber eigentlich hauptsächlich wegen des seltsamen Theaters rund um die Fahrer. Ne? Wir haben ja jetzt hier Nasser Günther Lopez im Team. Und vor allem das Nasser-Günther-Gemetzel, will ich es gar nicht nennen, aber hin und her, das ewige. Ja, genau, war es eigentlich schon, aber das will man gar nicht so formulieren, weil das klingt so hässlich. Aber es war tatsächlich auch, glaube ich, ziemlich hässlich, vor allem für die beiden Fahrer, kann ich mir vorstellen, war das einfach auch überhaupt kein Spaß. Ja, das war, glaube ich, so das hauptsächliche Highlight, was Dragon hinterlassen konnte, wenn man so an die letzte Saison denkt. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. 10. Platz, 23 Punkte. Was glaubt ihr, wie es nächste Saison aussieht?
Keine Ahnung. Also das, gerade bei Dragon lässt sich das in keinster Weise abschätzen, fürchte ich. Diese Saison war, ich sag mal, mittelmäßig, um es vorsichtig auszudrücken. Das ganze Chaos, das da geherrscht hat, hat mit Sicherheit auch nicht geholfen, dass irgendwie Ruhe ins Team kommt, dass da konzentriert gearbeitet werden konnte. Max Günther hat eigentlich noch das Beste draus gemacht, hat 2 5. Plätze eingefahren, auf die Art und Weise 20 Punkte geholt. Sein Teamkollege Pechito Lopez hat nur 3 Punkte ergattern können, damit noch weniger als Turvey im eigentlich absolut unterlegenen NIO. Ja, Lopez ist jetzt sicherlich auch nicht vom Rennglück verfolgt gewesen in dieser Saison, hat aber auch, ich sag mal, sich selber das eine oder andere anzukreiden. Ja, ist allerdings, so wie man hört, auch vom Chaos bei Dragon jetzt durchaus ein wenig abgeschreckt und durchaus interessiert, wie man so hört, auch eventuell bei einem anderen Team die kommende Saison zu bestreiten. Dazu kommt ja noch die Tatsache, dass aktuell auch niemand weiß, wie es auf der Antriebsseite bei Dragon weitergeht, weil die Frist, ein Kundenteam zu werden, haben sie ja verpasst. Das heißt, sie haben keinen Motor, den irgendein ein Hersteller ihnen zur Verfügung stellt. Das heißt, sie müssten demzufolge wieder selber einen Motor haben. Gerüchten zufolge haben sie allerdings gar keine Weiterentwicklung des eigenen Antriebs angestrebt und auch noch keine Testfahrten für die kommende Saison bestritten. Das klingt jetzt spannend. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Gerüchte stimmen und dass Dragon tatsächlich in der kommenden Saison mit ihrem Saison 5 Antrieb an den Start gehen müssen. Und der war ja diese Saison schon nicht gut genug für den Kampf um Podiumsplätze. Und ich denke, das wird dann kommende Saison nicht besser werden, wenn alle anderen nochmal einen Schritt nach vorne machen, Dragon aber nicht.
Tobi? Das große Chaos-Team der Formel E. Allgegenwärtig gewesen diese Saison. Und das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Ich würde liebend gerne mal in der Formel E fahren, aber bei Dragon würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. bei dem Teammanagement, und das, es tut mir so leid, dass man das, glaube ich, nochmal unterstreichen muss. Es liegt ganz viel am Misserfolg des Teams in diesem Jahr. Misserfolg natürlich in Anführungszeichen. Sie haben immerhin 23 Zähler gesammelt. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber ganz viel, es wäre ganz viel mehr möglich gewesen für Dragon. Und es ist ganz viel Potenzial auf der Strecke geblieben, weil das Management des Teams leider in ganz vielerlei Hinsicht versagt hat in diesem Jahr. Das Theater mit Günther oder NASA war katastrophal. Dann kommt dieses Motorendrama oder wie auch immer man es betiteln möchte. Das Fragezeichen über den Motoren für nächstes Jahr noch oben drauf. Es war einfach beispiellos, was Dragon auf Management-Seite in dieser Saison leider abgerissen hat. Auch da, ähnlich wie bei NIO, bleibt nur die Hoffnung auf Besserung. Bei NIO sehe ich Potenzial dafür. Bei Dragon haben die Fahrer schon alles Mögliche rausgeholt. Und
Dragon ist das neue NIO.
Die Hoffnung bleibt. Aber es ist natürlich noch viel zu weit weg von Saison 6. Auch das sollte ich unterstreichen. Aber es sieht momentan leider wirklich so aus, als könnte Dragon in Richtung neues NIO purzeln. Oder in Richtung, ach, keine Ahnung, Team Aguri oder so.
Keine guten Aussichten.
Nee, leider nicht. So leid es mir auch tut, weil die immer schöne Lackierung gehabt haben.
Genau. Die können nix, aber sehen schön aus.
Naja, ja, so. Schön aussehen sie. Und gute Fahrer haben sie auch gehabt. Also Günther hat mich dieses Jahr wirklich, für mich ist Max Günther einer der Fahrer dieser Saison, weil der trotz dieses ganzen Management-Dramas den Kopf unten gehalten hat und alles weggesteckt hat und sich einfach nur auf seinen Job konzentriert hat und dabei einen unfassbar guten Job gemacht hat. Er ist nur 17. von besagten 22 Fahrern. Das ist jetzt nicht besser als der 20. Platz von Turvey. Allerdings war Günther mehrmals, also der hatte Potenzial für durchaus noch mehr Punkte und ist einfach auf 5. geworden zweimal aufgrund seines puren Talents. Das war nicht das Auto, das war ein bisschen Glück, aber das braucht man im Motorsport immer natürlich. Aber Günther ist einfach, hat dieses Jahr wirklich sein Talent unter Beweis gestellt und das trotz des ganzen Dramas in der Management-Ebene bei Dragon. Das hat mir richtig gut gefallen und Lopez, der hat auch eine Menge Pech mitgenommen und das, naja, Glück war dann einmal zu viel nicht auf seiner Seite. Naja, ich drehe mich immer im Kreis mit meiner Argumentation, habe ich das Gefühl. Die Fahrer sind wirklich nicht schuld dran, dass sie so weit hinten abschneiden. Es ist leider das Auto und das Management des Teams, um es mal klar zu sagen.
Belassen wir es dabei. Schauen wir einen Platz weiter nach vorne. Platz 9, HWA, 44 Punkte. So richtig große Highlights gab es in der letzten Saison auch nicht. Van Dorn schafft es auf Platz 16, Paffett auf Platz 19. Immerhin, Van Dorn steckt manchmal den Kopf ein bisschen oben aus dem Feld raus und ist zumindest auf eine Runde mal schnell. Ansonsten, man spricht ja immer so von der Vorbereitung für den Mercedes-Einstieg in der kommenden Saison. Ich weiß nicht, wie viel tatsächlich da jetzt schon gelegt und gelernt werden konnte. Aber da lasse ich gerne euch beiden nochmal zu Wort kommen, was ihr glaubt, was jetzt HWA rausholen konnte, vor allem im Hinblick auf die kommende Saison.
Ja, die Saison hat natürlich relativ schlecht gestartet. HWA ist eingestiegen, um zu lernen. Und in den ersten Rennen gab es nicht viel zu lernen, weil die ersten Rennen doch alle relativ kurz waren. Ja, wie gesagt, Van Dorn ist zwar in Diriyah beim Saisonauftakt ins Ziel gekommen, aber in Marrakesch sind zum Beispiel beide HWA-Piloten in der ersten Kurve kollidiert und dann war das Rennen schon zu Ende. Mhm. Und ja, insgesamt hat HWA dann auch aufgrund der Antriebswellen-Thematik, da werden wir gleich, glaube ich, bei Venturi nochmal drauf zu sprechen kommen, sind ja mit Venturi-Antrieb gestartet, die Antriebswellen, die dann doch öfter mal defekt gewesen sind, haben ihnen dann doch viele Chancen geraubt, gerade in der ersten Saisonhälfte auch mal tatsächlich ein gutes Ergebnis zu zeigen. Stoffel Van Dorn hat in Hongkong die Pole geholt, in Rom ist er auch sehr gut dabei gewesen und stand auf dem Podest mit Platz 3. Auch in Berlin beim Rennen war ein gutes Ergebnis für Van Dorn mit Platz 5. Das sind sicherlich ein paar Lichtblicke, die auf jeden Fall zum einen zeigen, dass Van Dorn es definitiv drauf hat, sondern auch, dass das Team sich durchaus in die Formel E reingefuchst hat und einen gewissen Erfahrungsvorsprung zum Beispiel gegenüber Porsche hat, die ja jetzt in der kommenden Saison tatsächlich bei Null anfangen. Mhm. So sehe ich das. Tobi?
Nicht mehr viel hinzuzufügen. Ein klassisches Lernjahr war das. Das haben wir schon so oft gesehen in der Formel E und in anderen Motorsportserien. Das war für HWA einfach ein klassisches Lernjahr. Die haben sich gut geschlagen und die Formel E sehr gut kennengelernt. Das wird für Mercedes in dem nächsten Jahr durchaus ein Vorteil sein, zumindest das operative Geschäft der Serie zu kennen und zu wissen, wie man zum Beispiel mit dem Eintagesformat der Formel E zurechtkommt. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen als Team. Das ist natürlich, am Ende des Tages klingt das so einfach, aber da müssen einfach Arbeitsabläufe abgestimmt werden. Und da kann man nicht mal eben auch hier nochmal da einen Schraubenschlüssel vergessen und den dann einfliegen lassen in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie es in der Formel 1 vielleicht der Fall sein könnte. Wobei man, glaube ich, nicht einen Schraubenschlüssel hinterher schicken würde.
Ich weiß, was du meinst.
Aber Mercedes hätte, glaube ich, das Geld, um das zu machen. Das kann man sich nicht erlauben in der Formel E. Und einfach dieses Tagesgeschäft, das Eintagesgeschäft der Formel E, wie es ja eigentlich wörtlich ist, zu kennen, das ist, glaube ich, ganz gut für HWA. Die dann nächstes Jahr eben Mercedes werden. Tja, den Rest hat Tobi schon erwähnt. Eine Saison ohne wirkliche Highlights, außer Qualifying-Performance von Van Dorn. Perfekt, eine Menge Pech gehabt. Allerdings durchaus, und das als Fazit für HWA-Saison, eine gute Grundlage gelegt für die nächste Saison.
Ich würde es ein bisschen vergleichen mit der Debütsaison von Techita. Vor 3 Jahren, genau. Die ja da auch, ich sag mal, als neues Team eingestiegen sind. Die hatten aber natürlich ein bisschen Personal von Aguri übernommen. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite war auch die Truppe komplett neu und musste sich dann auch mal erstmal so ein bisschen an die Abläufe gewöhnen. Die hatten natürlich den Vorteil, dass sie den Renault-Antriebsstrang hatten, der damals der beste Antrieb der Formel E gewesen ist. Ich denke, HWA hat viel gelernt in den 13 Rennen, die sie jetzt bestritten haben. Gerade, wie Tobi schon sagte, was das Eintagesformat angeht, wird das doch grundlegend die Arbeit in der Formel E von anderen Rennserien unterscheidet. Zumindest was die Arbeitsorganisation und die Arbeitsabläufe angeht. Und von daher, 44 Punkte mag jetzt nicht so viel sein. Wie gesagt, das ist, man hat aber viel gelernt und das ist die Hauptsache. Und ich glaube, der Mercedes-Antrieb, der dann im kommenden Jahr in deren Auto stecken wird, dürfte auch etwas konkurrenzfähiger sein als der Venturi-Motor.
Ja, gutes Stichwort, Venturi-Motor. Der Antriebsspender fürs HWA-Team ist auf Platz 8 mit 88 Punkten gelandet. Mortara auf Platz 14, Felipe Massa auf Platz 15 am Saisonende. Es gab zwar 6 Rennen ohne Punkte für Venturi, aber vor allem in Hongkong konnten sie glänzen mit einem Edo Mortara auf Platz 1.
Der sonst aber tatsächlich keine gute Saison gehabt hatte. Der hat ganz viel Pech gehabt und dann kam auch noch Unglück dazu. Irgendwie so ging der Spruch doch.
So ähnlich.
Der ist in diesem Jahr, ich glaube, 7-mal ausgefallen in 13 Rennen. Ich glaube schon. In Diriyah ist er schon in Runde 1 ausgefallen und dann dreimal in Folge, jeweils Rom, Paris, Monaco und Bern, New York, glaube ich. In Berlin ist er 11. geworden, hat er auch keine Punkte mitgenommen. Ich glaube, so ungefähr war das. Da klingelt irgendwas bei mir. Die anderen Rennen hat er allerdings dann doch mit guten Punkten beendet. Also, wenn er mal ins Ziel in die Top 10 gekommen ist, dann war er immer auch in den Top 5. Santiago 4., Mexiko 3. und Hongkong eben sein letztes Punkteresultat 1. gewesen. Dort natürlich profitiert von dem Unfall zwischen Bird und Lotterer, sonst wäre Bortara nie und nimmer auf Platz 1 gefahren. Aber das war so ein bisschen, naja, die Revanche für das Vorjahr, wo er ja auch schon fast gewonnen hätte und dann 2 Runden vor Schluss die Kiste gedreht hat und den Sieg aus der Hand gegeben hat. Also das ist eindeutig das Highlight des Teams, der Sieg in Hongkong von Mortara und auch Mortaras Saison-Highlight, ohne Frage. 25 Punkte, das ist fast die Hälfte seines gesamten Punktekontostandes jetzt am Ende der Saison insgesamt. 52 Zähler hat er, 5 weniger als Sims, 6 weniger als Wehrlein. Also das ist so ungefähr die Gegend, in der er sich bewegt hat, aber auch nur aufgrund seiner guten Rennergebnisse aus der ersten Saisonhälfte. Am Ende 14. Das war, wie gesagt, Hongkong das eine große Highlight des Jahres. Und Tobi, das andere große Highlight des Jahres war Monaco.
Genau, Monaco, da hat beim Heimrennen des Teams Felipe Massa einen 3. Platz geholt, sein erstes Podiumsergebnis in der Formel E. Und das wurde natürlich vom Team auch frenetisch gefeiert. Monaco war von der Performance her eigentlich noch so mit das beste Rennen, was Venturi gezeigt hat. Da darf man sich, glaube ich, auch nicht von den guten Resultaten so ein bisschen blenden lassen, die Edo Mortara in der ersten Saisonhälfte hatte. In Santiago ist er 4. gewesen. Hatten wir eben schon, da sind die meisten Fahrer ausgefallen in der gesamten Saison. Wir erinnern uns an die Bullenhitze, die da geherrscht hat. Ja, Mexiko war Mortara 3. Klar, Pascal Wehrlein hatte eine Strafe bekommen, die beiden Nissans lagen vor ihm, sind in der letzten Runde ausgerollt. Da hätte es aus eigener Kraft vielleicht auch so nicht zum Podium gereicht. In Hongkong hat er ja auch von der Bird-Lotterer-Kollision profitiert. Lotterer ist ausgefallen mit dem Reifenschaden. Bird hat die Strafe bekommen und dadurch ist der gute Edo Mortara dann auf den ersten Platz nach vorne gerutscht. In Monaco hatte Felipe Massa ein richtig gutes Wochenende. Es ist zumindest eine Strecke, von der die Hälfte zumindest schon mal gefahren ist in der Formel 1. Ja, muss man ja auch dazu sagen. Das ganze Wochenende vorne mit dabei gewesen, auf Platz 4 qualifiziert. Dann natürlich vom Fehler von Pascal Wehrlein profitiert, der sich verbremst hat. Aber auch dann den 3. Platz souverän nach Hause gefahren und wie gesagt, das war ein absolutes Highlight für Venturi. Die haben da bei ihrem Heimrennen, haben einen Sitz in Monaco, die haben bei ihrem Heimrennen dann da gefeiert wie sonst noch was. War ein sehr emotionaler Moment auch fürs ganze Team und vor allem für Gildo Pastor. Und ja, 88 Punkte sind es am Ende geworden, genau doppelt so viele wie das Venturi-Kundenteam. Aber auch, wie gesagt, Venturi viele Probleme gehabt. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele Antriebswellen es denn jetzt gewesen sind, die da draufgegangen sind.
Nicht viel weniger als alle.
Ja, ne? Es waren auf jeden Fall eine ganze Menge und von daher das ein oder andere Highlight hat man setzen können, aber da ist definitiv noch Luft nach oben. Und das werden sie vielleicht ja in der kommenden Saison mitnehmen. Das ist zwar alles noch nicht ganz offiziell, aber es wird ja schon mehr als leise hinter den Kulissen spekuliert, dass Venturi möglicherweise in der kommenden Saison keinen eigenen Antrieb entwickelt, sondern stattdessen mit dem Mercedes Motor starten wird.
Was halten wir von Massas erstem Jahr in der Formel E? Hat er sich bewiesen?
Bewiesen, ja, es ist...
Ich war nämlich enttäuscht.
Es ist natürlich er hat jetzt nicht so reingehauen, wie man das vielleicht erhofft hatte. Das ein oder andere gute Rennen hat er gezeigt. Monaco gilt es da definitiv hervorzuheben. Aber ansonsten war er eigentlich Mortara unterlegen von der Performance her. Mortara war klar der bessere, der Venturi-Fahrer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was man sich dann tatsächlich jetzt von Felipe Massa versprochen hatte. Positiv überrascht hat er jetzt nicht. Aber ich denke, dass er seinen Job relativ gut gemacht hat und dass wir nächste Saison auf jeden Fall etwas mehr von ihm erwarten dürfen, wenn er dann auch schon ein bisschen mit Erfahrung in die Saison geht.
Er wurde dem Hype zumindest nicht gerecht, oder?
Nee.
Also das wäre, glaube ich, auch schwierig gewesen. Ne? Also so viel Hype, dem gerecht zu werden, wäre wahrscheinlich auch...
Guckt euch die Formel 2 und die Ergebnisse von Mick Schumacher an. Der wird auch dem Hype nicht annähernd gerecht, aber gut, Mick Schumacher ist jetzt ein junger Fahrer, Felipe Massa ist ein nicht mehr ganz so junger Fahrer, aber auch ihm muss man die Zeit geben. Es ist noch kaum ein Meister vom Himmel gefallen und er brauchte definitiv eine Eingewöhnungszeit und ja, nächste Saison sehe ich ihn auf jeden Fall deutlich besser vorbereitet als diese Saison.
Ja, genau. Er hatte vorher quasi keine Vorbereitung. Kann nur besser werden, letzten Endes, ne? Also ich hoffe, er bringt nicht irgendwelche Formel 1 oder Ex-Formel 1-Star-Allüren mit an die Strecke. Das würde mich dann nur ärgern. Sollte stattdessen einfach lieber sich auf seine Stärken besinnen, denn Autofahren kann er ja. Wenn er sich an sein Fahrzeug gewöhnt hat, denke ich, wird es auch sicherlich glänzender ausschauen als diese Saison. Kommen wir doch noch einen Platz weiter nach oben. Und zwar überspringen wir jetzt die 100-Punkte-Marke. 116 Zähler hat gesammelt. Das Jaguar-Team ist damit auf Platz 7 gelandet. Und Alexander Lin hat es auf Platz 18 geschafft. Und Mitch Evans hat es viel öfter als der Kollege Lin sich in den Top 10 aufgehalten und damit einen 5. Gesamtrang erzielt. Und das freut wahrscheinlich vor allem unseren kleinen Jaguar, unseren kleinen heimlichen Jaguar-Fanboy Tobi B.
Ich war zufrieden mit der Saison.
Ja, kann man nicht meckern.
Also wenn ich habe ja mein Jaguar-Fanboy-Tum aus der Saison 4 ein bisschen abgelegt, aber trotzdem hat es mich gefreut, dass das Team eigentlich endgültig nun eben als etabliertes Formel-E-Team sich präsentieren konnte. Es stehen am Ende des Jahres drei Totalausfälle mit jeweils 0 Punkten auf dem Tableau. Allerdings stehen für Mitch Evans eben auch der Sieg in Rom zu Buche. Es stehen 2 zweite Plätze in Bern und New York hinter seinem Namen und letzten Endes ein 5. Platz in der Gesamtwertung der Fahrer. Nur 3 Plätze hinter die Grassi, der 3. war in der Gesamtwertung der Fahrer. Also Evans hat wirklich eine bärenstarke Saison gezeigt. Letztlich ist sein Teamkollege Alex Lin nur 18. geworden. Wobei man dieses nur natürlich auf jeden Fall in Anführungszeichen setzen sollte.
Nicht die ganze Saison gefahren.
Im Auto mit der Nummer 3 ist eben von Nelson Piquet Jr. gestartet worden. Der hat sich jetzt zurückgezogen in die brasilianische Stockcar-Serie. Zurückgezogen ist er natürlich auch relativ. In Brasilien ist diese Stockcar-Serie riesengroß, noch größer als die DTM hierzulande eigentlich. Das ist wirklich ein Prestigeprojekt, dort zu fahren, und da ist es auch gut, dass er da seine ganze Aufmerksamkeit drauf legen möchte und das auch tut. Gleichzeitig ist er involviert in die Verhandlungen über einen zukünftigen Brasilien-Epris der Formel E. Er hat die Serie also noch nicht ganz abgeschrieben und hält immer noch irgendwie den Fuß rein ins Formel E-Wässerchen, aber trotzdem, den Sitz hat er verloren und das nach unterdurchschnittlichen Ergebnissen, wohl leider auch zu Recht, schon Saison 4 lief für Piquet Junior nicht allzu gut, wenngleich man da natürlich sagen muss, dass er da eine Menge Probleme hatte, unter anderem mit seinem Gurt, der ständig aufgegangen ist. Saison 4 hatten wir natürlich noch das Gen 1 Auto, wo man dann Fahrzeugwechsel hatte und dann wurde mitten in der Saison die Regularien geändert, wie die Gurte angelegt werden können und sollen und müssen. Und Piquet hat da sehr viel Pech mitgenommen, ist, glaube ich, 3-mal ausgefallen, allein aus dem Grund, dass die Gurte wieder aufgesprungen sind. Trotzdem, am Ende stimmten die Ergebnisse nicht und das Team hat ihn in einem, ja, das war schon ziemlich erschreckend, wie das auf einmal so plötzlich kam, ein Machtwort gesprochen von James Barkley, dem Teamchef, und nach Sanya war Nelson Piquet Jr. dann einfach mal weg. Das war, wie gesagt, schon überraschend und eine herbe und harsche Entscheidung. Allerdings war die Entscheidung umso richtiger, dann Alex Lynn immerhin ins Auto zu setzen, der mich wirklich überzeugt hat, auch abseits von meinem Fanboy-Tum oder wie auch immer man das nennt. Lynn ist wirklich, wirklich toll gefahren. Am Ende nur 10 Punkte auf seinem Konto. Es hätten auch 4-mal so viel sein können. Es ist wirklich ganz viel Pech im Spiel gewesen für ihn. Gut platziert gewesen in Berlin, dann mit einem technischen Problem ausgeschieden. In New York vielleicht auch um den Sieg gekämpft. Er hatte die Pace von Buemi im Samstagsrennen, ebenfalls mit einem technischen Problem ausgeschieden. Lynn hätte deutlich mehr Punkte sammeln können. Es fehlte am Ende am Glück, dass Evans dann allerdings abgestaubt hatte. Beide Fahrer haben mich von ihrer reinen Performance, ihrer reinen Pace wirklich überzeugt. Und Jaguar hat sich sehr vielversprechend präsentiert in meinen Augen für die nächste Saison. In deren ersten Formel-E-Saison, das war 2016-17, waren sie noch Letzter mit 27 Punkten. Dann sind sie Siebter gewesen mit 72 Punkten in der darauffolgenden Saison. Jetzt sind sie wieder Siebter, aber mit 116 Punkten. Mal gucken, wie viele Punkte die im nächsten Jahr sammeln können. Ich denke, dass die Zukunft gut aussieht für Jaguar. Macht Mut jedenfalls, was die beiden Fahrer gezeigt haben und das technische Team gezeigt haben in dieser Saison.
Klarer Aufwärtstrend. Tobi W., hast du noch was zu Jaguar?
Nicht viel. Mitch Evans hat gezeigt, dass er auf jeden Fall ein Fahrer ist, den man im Blick behalten muss. Hatte ja auch bis zum letzten Rennen noch die Chance, Meister zu werden. Ist eine sehr, sehr konstante Saison gefahren. Hat, glaube ich, die ersten 7 Rennen hat er jeweils unter den ersten 10 beendeten Punkte mitgenommen. Dann, ich sag mal, im weiteren Saisonverlauf nur 3-mal nicht gepunktet. Von daher hat er definitiv auch gezeigt, dass er durchaus nicht nur das Tempo, sondern auch die notwendige Konstanz hat, um vorne mitzumischen in so einer Serie. Und ja, mit etwas mehr Glück hätte er auch weiter vorne abschließen können. Tobi hat es ja eben schon gesagt, ihm fehlen nur 3 Pünktchen auf Lucas Di Grassi. Und der ist Meisterschaftsdritter geworden. Von daher sehe ich Evans, wenn alles gut läuft, durchaus auch als Kandidaten, der um etwas mehr kämpfen könnte in der kommenden Saison, also um Platz 5 in der Meisterschaft.
Gut, gehen wir weiter zu Platz 6. Da finden wir Mahindra Racing mit 125 Punkten und die haben eigentlich einen vielversprechend ausschauenden Start in die Saison hingelegt. Vor allem Pascal Wehrlein sah ja eigentlich vielversprechend aus zu Beginn. Nachdem ja Felix Rosenqvist ganz kurz nochmal eingesprungen ist und sich dann verabschiedet hat und Wehrlein und D'Ambrosio die Cockpits überlassen hat, Wehrlein letzten Endes hat es nur auf Platz 12 geschafft, D'Ambrosio auf Platz 11. Woran lag's? Was war los?
Tja, gute Frage. Gute Frage. Die Saison hat so vielversprechend begonnen. Okay, jetzt nicht unbedingt für Rosenqvist.
Aber das war jetzt für ihn auch nicht so wichtig, glaube ich.
Nee, der musste ja sowieso nur kurzfristig einspringen, weil Pascal Wehrlein keine Freigabe von HWA bekam, mit denen hatte er noch einen Vertrag, der bis Ende des Jahres 2018 lief. Ja, Jérôme D'Ambrosio stark begonnen, Dritter in Diriyah gewesen, in Marrakesch gewonnen, in Sanya dann nur 10., aber dann wieder 4. in Mexiko. Das sah vielversprechend aus, war da ganz vorne mit dabei im Kampf um die Meisterschaft. Aber dann hört es auch irgendwann schon wieder auf mit der ganzen Herrlichkeit bei Mahindra. Pascal Wehrlein, überzeugendes Debüt gezeigt, 2. Platz in Sanya geholt, in Mexiko um ein Haar gewonnen. Dann nachher
die Szene der Saison, oder? Mhm.
Genau.
Also definitiv. Das mal kurz reingeworfen, das ist die Szene der Saison.
Genau. Ansonsten, Wehrlein hat sich auch, ich sag mal, im Rest der Saison noch so gut verkauft, wie es ging. Besonders ärgerlich war natürlich Paris, als die beiden Mahindras in der Super Bowl gewesen sind, aber dann disqualifiziert wurden, weil sie zu niedrigen Reifendruck hatten und dann das Rennen von hinten starten mussten. Ansonsten, wie gesagt, ich hatte es eben schon mal angesprochen, Mahindra oder Wehrlein besonders, auch in Monaco stark gewesen, hat da einen eigentlich sicheren zweiten Platz weggeworfen durch einen Fahrfehler in der ersten Kurve, ist dann nur Vierter geworden. Aber alles in allem ein enttäuschendes Ergebnis dafür, dass Mahindra doch eigentlich so ein gutes Auto hatte. Was ganz besonders aufgefallen ist, ist die miserable Performance der Fahrzeuge bei nassen Bedingungen. Das ist ihnen ja in Hongkong war es auch zum Verhängnis geworden, weshalb es auch diverse Gerüchte gab, dass bis auf Mahindra eigentlich alle Teams irgendwelche technischen Mittel haben, die den Wheelspin beim Beschleunigen irgendwie begrenzen. Was eine, vorsichtig ausgedrückt, eine Graustufe im Reglement gewesen ist, was man jetzt mit dem Reglement für die kommende Saison allerdings komplett ausgemerzt hat. Da hieß es hinter den Kulissen, dass eigentlich alle Teams irgendeine Möglichkeit haben, den Schlupf, das Durchdrehen der Antriebsräder irgendwie zu verhindern, nur Mahindra nicht. Und deshalb sind die in nassen Bedingungen halt chancenlos hinterher geeiert. Jerome D'Ambrosio hatte dann auch die gute Form aus den ersten Rennen auch nicht mitnehmen können. Immer mal wieder Fehler gemacht, in dumme Situationen im Rennen verwickelt gewesen. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch in Paris an eine Kollision, als der Regen dann eingesetzt hat, was vielleicht natürlich auch damit zusammenhing, dass der Mahindra-Antrieb oder die Fahrzeuge mit Mahindra-Antrieb bei nassen Bedingungen ein paar mehr Probleme hatten als die anderen. Alles in allem. Platz 11 und 12 für die Fahrer finde ich sehr enttäuschend und Platz 6 bei den Teams genauso. Da war mehr drin.
Es war mehr drin, ja, das stimmt. Wobei, und das mag ich noch schnell zu Pascal Wehrlein hinterherwerfen, der hat durchaus eine beeindruckende erste Saison hingelegt. Also so einzuschlagen als Rookie, das muss man erstmal schaffen. Entweder hat man dafür einen Antriebsstrang, der einem im Qualifying Vorteile bereitet, wie beispielsweise Oliver Rodent, zu dem kommen wir in wenigen Minuten, wenn es um Nissan geht. Allerdings ist Wehrlein einfach vom rohen Speed her sehr, sehr gut dabei gewesen immer. Es fehlte anfänglich ein bisschen am Köpfchen und das liegt jetzt nicht an irgendwelcher Intelligenz oder sowas. Das ist einfach so, dass man die Formel E erstmal lernen muss und zurechtkommen mit dem Energiehaushalt, zu wissen, wann man vielleicht mal ein bisschen mehr konsumieren muss, also mal vom Plan abweichen muss, um ein Überholmanöver taktisch klug zu setzen und dann in der nächsten Runde den Platz aber nicht zu verlieren, wenn man dann wieder ein bisschen Energie mehr reinholen sollte. Das braucht einfach Zeit und das ist ganz normal. Und wenn ich mein Formel-E-Cockpit bekommen würde, ich würde es auch nicht hinkriegen am Anfang. Und es ist einfach ganz normal, dass man in den ersten Rennen Probleme hat. Von dem rohen Speed her war Wehrlein allerdings besonders in seinen ersten Rennen eben sehr, sehr stark dabei, schon auf dem Podium gewesen in seinem zweiten E-Prix, in dem er angetreten ist, rundenlang um den Sieg gekämpft mit Sam Bird in Santiago, ausgesetzt eben in die Ria. Das war auch noch eine Geschichte, die schon fast in Vergessenheit geraten ist, weil die im Dezember war, als er noch einen Vertrag mit HWA hatte, dann allerdings nicht aus dem Vertrag rausgekommen ist bis zum Jahreswechsel. Deswegen ist Felix Rosenqvist eben nochmal eingesprungen, der inzwischen auch in der Indycar-Serie nicht ganz unerfolgreich unterwegs ist. Also auch der ist für Mahindra gefahren, als Randnotiz, allerdings auch nach wenigen Runden in Saudi-Arabien ausgeschieden. Also keine glorreiche Saison für Froyo. Trotzdem, Wehrlein mit seinen ersten paar Rennen in der Saison hat er mich wirklich überrascht. Und doch, der kann zufrieden und mit einem Lächeln auf diese Saison zurückblicken. Auch wenn, und da komme ich wieder zum Fazit von Tobi zurück, eine ganze Menge Potenzial immer noch übrig gewesen wäre. Hätte, wenn und aber, ne? Aber es wäre eben ein bisschen mehr drin gewesen für Mahindra dieses Jahr.
Vielleicht wäre es das auch für BMW gewesen, zumindest hat man sich das gedacht, wenn man die Valencia-Tests vor der gerade abgelaufenen Saison verfolgt hat. Letzten Endes sind sie auf Platz 5 gelandet, wir entern jetzt hier quasi die Top 5 der ausgelaufenen Saison, kann man das so sagen? Das klingt irgendwie nass. 156 genau. Punkte, abgelaufene Saison, danke. Das klingt nach Mindesthaltbarkeitsdatum, aber wahrscheinlich irgendwie doch passender als ausgelaufen. Jedenfalls, 5. Platz für BMW, 156 Punkte. In den Valencia-Tests haben sie auf sich aufmerksam gemacht und geglänzt. Und vor allem der Saisonauftakt in Diriyah ist sehr gut gelungen, als Antonio Felix da Costa einfach mal prompt ganz oben auf dem Treppchen stand. Und alle haben sich gedacht, um Gottes Willen, unfassbar, diese BMWs, die krempeln jetzt hier das ganze Ding auf links. Letzten Endes wurde es für da Costa Platz 6 und für Alex Sims Platz 13. Und die Stärke vom Saisonstart haben sie eigentlich bis Ende der Saison nicht so richtig wieder erreicht. Es ging eher auf und ab.
Ja, BMW war ja auch, ich sag mal, nach der Szene des Jahres, die wohl vermutlich Pascal Wehrlein und Lucas Di Grassi auf der Ziellinie in Mexiko gewesen sind, für die zweite Szene des Jahres verantwortlich, als sie sich in Marrakesch einfach mal in Führung liegend auf Platz 1 und 2 in die Kiste gefahren sind. Mhm. Und ja, man hat irgendwie den Eindruck, dass das so ein bisschen das Pendel in die negative Richtung hat ausschlagen lassen. Wie gesagt, überragende Performance bei den Vorsaisontests. In jeder einzelnen Testsession ist ein BMW an dem Fahrer vorne gewesen. Dann, ich sag mal, direkt mit der Pole Position und dem Sieg beim Saisonauftakt das Ganze bestätigt. In Marrakesch dann auf dem Weg zu einem Doppelsieg gewesen. Und ja, dann ließ es irgendwie ein bisschen nach. Natürlich hat dann Antonio Felix da Costa unter anderem auch in Mexiko ein bisschen profitiert und ist da im Endeffekt noch als Zweiter gewertet worden. Ja, dann weiter in Sanya auf dem Podest gestanden, in New York auch nochmal nach einer kleinen Teamorder auf dem Podium gestanden. Ja, ist auch relativ lang noch im Meisterschaftsrennen mit dabei gewesen, am letzten Endes dann Sechster geworden. Alex Sims, fand ich, war neben Sebastian Buemi der Pechvogel der Saison, zumindest über weite Strecken. Ja, der ja echt wirklich machen konnte, was er wollte. Es ging alles schief. In Sanya zum Beispiel, bei einem, ich sag mal, Überholmanöver von André Lotterer etwas unglücklich in die Wand gedrängt worden und dann anschließend mit defekter Aufhängung gestrandet. Ich find's gut, dass er dann in New York nochmal wenigstens einen positiven Abschluss der Saison hinbekommen hat. Da ist er samstags Vierter geworden, nachdem er seinen Teamkollegen vorbeigelassen hat. Sonntags von der Pole Position gestartet, dann Zweiter geworden. Und ja, ich habe die Hoffnung, dass ihm das sein Cockpit bei BMW gerettet hat. Antonio Felix da Costa, wenn er nicht zu DS wechselt, sollte da ja sowieso gesetzt sein. Ja, BMW hat nicht ganz das gehalten, was sie, was alle Leute bei den Testfahrten gedacht haben. Aber ich sag mal, für gute Platzierungen oder den Kampf um den Sieg zum Teil auch immer gut gewesen. Und ja, vielversprechendes Debüt für BMW als Antriebslieferant. Und ich denke, die werden in der nächsten Saison mehr angreifen. Mhm.
Tobi B., gehst du damit?
Ich gehe damit, ja. Ich bin ein bisschen vorsichtig immer bei Vorhersagen für nächste Saison. Eben aus dem Grund BMW, weil die in Valencia so meilenweit vor allen schienen und das am Ende dann doch nicht waren. Das wirkte irgendwie so, als hätten sie schon in Valencia die beste Pace gehabt. Allerdings, ich weiß, die haben sich nicht darauf aufgeruht, aber performance-technisch habe ich das Gefühl, dass die anderen Teams im Verlauf der Saison immer näher an BMW herangekommen sind und BMW weniger nach vorne, also Fortschritte gemacht hat, falls es irgendwie Sinn macht. Die sind jetzt nicht am Ende der Saison mit ihrer Valencia-Performance unterwegs gewesen, die sind natürlich schon besser gewesen, aber ich habe das Gefühl, andere Teams haben sich noch mehr verbessert als BMW, deswegen kam am Ende nur Platz 5 raus. Wie gesagt, die sind wieder gut aufgestellt für nächstes Jahr. Allerdings bin ich ein bisschen vorsichtig, weil diese Preseason von Saison 5 mir gezeigt hat, glaub auf gar keinen Fall, was in Valencia passiert. Es zählt wirklich erst das erste Qualifying dieser Saison. Und dann weiß man, wie die Autos wirklich aufgestellt sind. Deswegen ein bisschen vorsichtig bin ich dabei, gerade nach BMWs Valencia-Performance. Aber ich denke schon, dass man mit BMW im nächsten Jahr rechnen muss.
Aber dein Fazit erinnere ich dich, wenn die Testing-Season ansteht und man alles auseinanderklamüsert und erstmal für den Moment alles für voll nimmt und ernst nimmt, dann sprechen wir nochmal drüber. Und dann gucken wir mal, inwiefern das mit den ersten Qualifyings dann, wenn es wirklich losgeht, übereinstimmt. Oder übereinander passt. Übereinstimmen wird es wahrscheinlich sowieso nicht. Jo, weiter geht's. Platz 4. Nissan haben wir auf Platz 4. 190 Punkte gesammelt. Bis zum Hongkong-Rennen, das war das sechste in der Saison, glaube ich, ne, Hongkong?
Fünfte.
Bis dahin sind sie ziemlich blass gewesen. Danach ging es dann stark bergauf, vor allem für Buemi, der ja nun am Ende der Saison auf Platz 2 da stand und bis zuletzt zumindest die Chance hatte, den Titel einzufahren. Oliver Rowland, sein Teamkollege, hat es auf Platz 10 geschafft. Ja, ich würde zusammenfassen, gerade zweite Saisonhälfte ging es stark bergauf, ne? Alles manchmal so ein bisschen überschattet von der ganzen Doppelmotor-Diskussion. Die kann man ja vielleicht in dem Zuge auch nochmal kurz beleuchten.
Tobi, das ist dein Fachbereich. Mhm. Ich bin mit Doppelmotoren leider nicht so bewandert.
Okay. Ja, Doppelmotor hatten wir schon mal angesprochen, haben wir nochmal kurz hier erklärt. Nissan ist das einzige Team oder der einzige Hersteller, der dieses Jahr in der oder diese Saison einen Antrieb eingesetzt hat, der aus zwei Motoren bestand. Die Besonderheit dabei war jedoch, dass anders als bei anderen Doppelmotorkonzepten nicht ein Motor mit einem Antriebsrad verbunden war, sondern dass der zweite Motor tatsächlich als Schwungradspeicher fungiert hat. Das heißt, beim Rekuperieren wurde nur ein Teil der Energie zurück in die Batterie geführt und der Rest, ein anderer Teil der Energie ging in den zweiten Motor, der die Energie zwischengespeichert hat. Das ist, ich sag mal, eine weitere Graustufe im Reglement, die man damit ausgenutzt hat, sorgte dafür, dass beim Beschleunigen dann mehr Energie zur Verfügung stand, weil die Energie vom Schwungradspeicher zusätzlich zu den 250 oder 200 kW, die aus der Batterie kamen, zur Verfügung standen und die Nissans folglich gerade aus langsamen Ecken heraus beschleunigt haben ohne Ende und wie gesagt, da gab es auch diverse Funksprüche im gesamten Saisonverlauf von Fahrern, die hinter Nissan-Fahrern hergefahren sind und trotz Windschattens nicht den Hauch einer Chance hatten, die Beschleunigung der Nissans mitgehen zu können. Das Schlupfloch ist nicht geschlossen worden, sondern für die kommende Saison hat die FIA gehandelt und hat Doppelmotoren grundsätzlich aus dem Reglement gestrichen. Das heißt, es dürfen nur noch Antriebslösungen mit einem Motor verwendet werden. Und ja, damit hat sich das Thema auch schon erledigt. Was auffällt oder aufgefallen ist, dass die Nissans auch messbar die beste Pace hatten. Wir hatten 13 Rennen und 6-mal hat der Nissan-Fahrer auf der Pole-Position gestanden, jeweils 3 Poles für Sebastian Buemi und 3 Poles für Oliver Rowland. Und auch wenn die Ergebnisse vielleicht in der ersten Saisonhälfte nicht so gepasst haben, da ist auch, ich sag mal, das eine oder andere schiefgelaufen. Es gab ja auch das eine oder andere Bremsproblem, besonders am Auto von Buemi in der ersten Saisonhälfte. Dann haben sie sich in Mexiko verkalkuliert, dass sie für eine Runde zu wenig Energie berechnet hatten und dann beide Fahrer auf der letzten Runde stehen geblieben sind. Buemi war in der ersten Saison oder in den ersten zwei Saisondritteln in meinen Augen der Pechvogel des Jahres. In Paris in Führung gewesen, beim Aktivieren des Attack-Modes dann mit Robin Freins aneinander gekommen, sodass er dann einen Reifenschaden gehabt hat. Es sind so viele Punkte, die Nissan verloren gingen und Buemi ist nachher Vizemeister geworden. Und ja, wie gesagt, das Auto war halt definitiv das schnellste, das es diese Saison gab. Aber auch da sieht man, wie es manchmal laufen kann. Platz 4 in der Gesamtwertung hatten es dann nur belegt. Auch da ist mehr drin gewesen. Und ich bin gespannt, wie das jetzt in der kommenden Saison sein wird, wenn sie ein komplett anderes Antriebsdesign verwenden müssen.
Mhm. Wird spannend, wie die das nächstes Jahr hinkriegen. Ich mag so Geschichten, wenn man das die Grauzone aus dem Regelwerk ausnutzt. Ist natürlich ein kritisches, gefährliches Thema, denn es scheint Konsens zu sein im Formel-E-Fahrerlager, dass es wirklich illegal war und ganz klar gegen die Regeln war, dieser Motor, dieser Doppelmotor. Von dem, was man als Außenstehender mitbekommt, war es wohl noch eine Grauzone. Was auch immer es war ein Geniestreich, den die Nissan und Adams-Ingenieure da hatten vor der Saison. Ein genialer Geistesblitz war das. Also ich mag so Geschichten, wenn Teams das technische Reglement bis zum Schluss ausnutzen. Und es hat ja auch geklappt. Also technisch war das sehr interessant. Danke für die gute Erklärung, Tobi. Ich habe es endlich verstanden. gute Saison für Nissan. Doch, das kann man abschließend, glaube ich, schon sagen. Nissan darf sehr zufrieden sein, auch mit dem Vizetitel von Buemi am Ende, den er sich im finalen New York-Rennen noch geholt hat. Mit 4 Podien zum Abschluss der Saison. Das ist wirklich, wirklich respektabel. Der war nach Paris, glaube ich, noch 13. im Gesamtstand und ist jetzt 2. am Ende des Jahres. Also unglaublich stark. Buemi, auch dass er seine Siegespechsträhne endlich beenden konnte, hat mich gefreut. Und ich habe Oliver Rowland vorhin schon angeschnitten, wie der als Rookie wirklich, natürlich auch dank seines Materials, aber wirklich eine gute Leistung gezeigt hat. Rookie ist natürlich relativ, ne, der hat natürlich schon mal ein Rennen gefahren, damals in Saison 2, aber das zähle ich jetzt einfach mal nicht, weil Saison 2 war das eine ganz andere Serie eigentlich, die Formel E. Rowland ist damals für einen einzigen E-Prix in Punta del Este eingesprungen, für Nick Heidfeld, glaube ich, war es, in Mahindra, also das lasse ich nicht zählen. Rowland ist eigentlich ein Rookie dieses Jahr gewesen. Und das erste Jahr in der oberen Hälfte der Tabelle zu beenden, als 10. von 22, damit kann man, glaube ich, doch ganz zufrieden sein. Und Nissan als erstes Jahr oder für das erste Jahr als Hersteller, als großes Team, ist das natürlich auch ein toller Erfolg, 4. zu werden. Und das nur einen einzigen mickrigen Punkt hinter dem Team, das auf Platz 3 gelandet ist.
Und das wäre Virgin in diesem Fall, in dieser Saison mit 191 Punkten. Da würde ich sagen, eine relativ durchwachsene Saison mit Höhen und Tiefen, mit einem Nuller aus der Ria nach Hause gefahren, dann aber Top-Ergebnisse in Marrakesch und in Santiago, jeweils 36 Punkte und dann immer mal wieder starke und nicht so starke Rennen. Das gilt auch für die einzelnen Fahrer. Letzten Endes war Bird jetzt nicht so weit vorne, wie ich ihn mir erwartet hätte, beendet die Saison auf Platz 9. Robin Freins hingegen schafft es auf einen sehr beachtlichen 4. Platz in dieser Saison. Euer Fazit.
Virgin war super. Also vor allem Freins war super. Der hat ja ein ganzes Jahr Pause machen müssen, hat letztes Jahr keinen Vertrag bekommen, sich irgendwie frisch gehalten in der DTM und in Autos mit Dach generell, auch GT-Sport ist er gefahren. Und dann so zurückzukommen in dieser Art und Weise in die Formel E, das war wirklich beeindruckend. Wir wussten ja alle schon, dass Robin Freins ein starker Fahrer ist. Aber jetzt die Saison auf Platz 4 zu beenden, nach einem Jahr Pause, das ist wirklich, wirklich stark gewesen. Sam Bird, der hätte auch das Potenzial gehabt, dort oben mitzufahren und Es wären Siege drin gewesen. Allen voran natürlich Hongkong, wo es fast geklappt hätte im Kampf gegen Lotterer. Beide hätten da, glaube ich, gleichermaßen den Sieg verdient gehabt. Beide haben ihn am Ende nicht bekommen, sondern Edo Mortara. Aber auch Bird hätte noch ein Rennen mehr gewinnen können. In Santiago hat er gewonnen. In Marrakesch hätte er D'Ambrosio den Sieg fast auch noch streitig machen können. Der hatte schon einige Highlights, war dann zur Saisonmitte allerdings vom Pech verfolgt. Er sagt selber, dass das womöglich die schlimmsten und schlechtesten und unerfolgreichsten 3 Monate meiner ganzen Karriere gewesen sind. Und da kann man leider nur zustimmen. Es lief einfach ganz und gar nicht. Sanya 0 Punkte, Rom, Paris, Monaco 0 Punkte und dann 2 Zähler für einen 9. Platz in Berlin mitgenommen. Das ist wirklich nicht genug gewesen, um dann in der Meisterschaft sich noch Chancen auf ein Top-5-Ergebnis hochzuhalten. Abgesehen davon, von seinem Pech hat er sich allerdings doch ganz gut präsentiert. Ich bin allerdings immer noch ganz geflasht von Robin Freins, wie der einfach richtig guter Boy war. hat er gut gemacht. Das war ein tolles Jahr für ihn. Ebenfalls Anschluss gehalten an die Grassi, der dann Dritter geworden ist. Er hat 2 Rennen gewonnen, einmal das letzte in New York, einmal den Paris-E-Prix. Wohl das schwerste Rennen zu fahren für die Fahrer in diesem Jahr. Mit Regen plötzlich, mit Hagel plötzlich, dann war Sonnenschein zwischendrin. Dann ist er fast das gesamte Rennen mit einem angeschlagenen Frontflügel, der auf dem Boden entlang schliff, gefahren. Da hat Freins wirklich, wirklich eine tolle Leistung gezeigt. Also ich bin von seiner Saison immer noch ganz, ganz, ganz erfreut und Freins kann wirklich stolz sein. Und ein Vision Virgin Racing, leider am finalen Wochenende dann ja den Anschluss verloren. Audi ist dann doch noch vorbeigezogen, das Werksteam, aber es war knapp und Virgin stand als Team kurz davor, den Tachita zu machen aus dem letzten Jahr, die ja auch mit Renault-Antriebssträngen, inzwischen fahren sie eben mit DS, ne? Aber letztes Jahr war Tachita noch mit Renault unterwegs und waren dann im Gesamtklassement besser als das Renault-Werksteam. Und Virgin hätte es auch fast geschafft. Es sah über weite Strecken des Jahres so aus, als wäre Virgin in der Meisterschaft vor Audi angekommen. Und auch das ist sehr respektabel und spricht für die Qualität der Ingenieure in dem Team, für die Qualität der Entwicklung, die das Team in diesem begrenzten Rahmen, den das Team nur hat, eben geleistet hat. Virgin war wirklich gut dieses Jahr, auch wenn eben einige schwache Rennen dabei waren, wie zum Beispiel Mexiko, Sanya, Monaco, Berlin, New York. Dann der Nuller in Diriyah war natürlich auch nicht so sahnig. Aber ich glaube, am Ende überwiegen dann doch die positiven Momente, die negativen Momente in diesem Jahr. Und ich denke, Virgin darf zufrieden sein mit diesem Jahr.
Ja, sie mussten sich ja in diesem Jahr zum ersten Mal an Antriebslieferanten suchen. Denke ich, sie haben da auch mit Audi vermutlich die richtige Wahl getroffen. Das muss man ja kurz erklären. Reglementseitig ist vorgesehen, dass jedes Team von jedem Hersteller den Antrieb kaufen darf, gegen einen gewissen Geldbetrag. Aber das ist gerade bei Audi und Envision Virgin Racing natürlich auch noch eine etwas andere Nummer. Die haben da im Endeffekt tatsächlich eine Marketing-Kooperation draus gemacht. Audi hat auch die Erfolge, die Virgin mit dem Antrieb gefeiert hat, so ein bisschen für sich genutzt, ja. Das muss man ja ganz klar sagen, ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu Tachita und Renault. Tachita ist ja auch 2 Saisons mit Renault-Motoren gefahren und Renault hat so getan, als gäbe es Tachita nicht. Das ist hier tatsächlich eine ganz andere Hausnummer, das ist eine echte Partnerschaft. Und auch wenn man immer betont, dass das nichts miteinander zu tun hat, aber ich glaube, so ganz Zufall, dass mit Robin Freins ein Audi-Werksfahrer bei Virgin im Cockpit sitzt, ist es dann vielleicht auch doch nicht. Da hat man von Seiten von Virgin an Partner gefunden, wo man sich auch gegenseitig ergänzt und auch Synergien nutzen kann. Und mit Platz 3 in der Teamwertung, denke ich, sollte Virgin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein können.
Da kann man nicht meckern. Das Audi-Team, das eben schon angesprochene, hat es hingegen auf Platz 2 geschafft und ist eins von zwei Teams, die über 200 Punkte einfahren konnten, in diesem Fall 203. Eine insgesamt vielleicht mittelmäßig erfolgreich wirkende Saison, aber es gab einige Highlights und natürlich auch zwei sehr erfolgreiche Fahrer. Nur ein einziges Mal ging das Team punktlos nach Hause, das war das Monaco-Rennen. Die Fahrer haben es auf Platz 7, Daniel Abt, und auf Platz 3, Lucas Di Grassi, geschafft. Wie würdet ihr die Audi-Saison zusammenfassen?
Mal überlegen. Ich glaube, Audi ist nicht ganz zufrieden, weil die Ansprüche sehr hoch waren. Natürlicherweise, ne? Wenn du der große deutsche Hersteller aus Bayern bist und dich mit dem anderen großen bayerischen Hersteller messen möchtest, dann willst du natürlich die höchsten Ansprüche haben. Die anderen Bayern haben sie geschlagen. BMW ist Fünfter, Audi ist Zweiter. Das ist schon mal abgehakt, aber ich habe das Gefühl, Audi hätte gerne noch ein bisschen mehr rausgeholt aus der Saison. Es gab natürlich große Highlights, 30 Punkte in Hongkong, 38, das zweitbeste Teamresultat, in Berlin 34 Punkte mitgenommen. Paris war auch gar nicht so übel, mit 27 Punkten, dann eben in Mexiko gewonnen mit 26 Punkten. Da hat Lucas Di Grassi 25 geholt und Abt einen. Es war kein durchwachsenes Jahr, aber es war auch kein herausragendes Jahr. Es gab Sternstunden, ohne Frage. Di Grassis Sieg in Mexiko, sensationell, auf der Ziellinie, fast im Fotofinish gewonnen vor Pascal Wehrlein. Dann in Berlin der Heimsieg, natürlich auch Prestige, ne? Da geht's natürlich nicht nur um die Punkte, sondern auch um die Bragging Rights, wie der Engländer sagt, die Rechte zum Angeben. Naja, und es ist schon, ist ein gutes Jahr gewesen, doch. Wie gesagt, ich glaube, Audi ist nicht zu 100% zufrieden, aber zu 90% oder 85%. Die waren schon gut dabei dieses Jahr, oder Tobi?
Das waren sie definitiv. Sie hatten natürlich als amtierender Champion, was die Teamwertung anging, ein paar andere Ansprüche, gerade am Saisonauftakt. Diriyah und Marrakesch waren beides, wenn es jetzt ein anderer deutscher Premium-Hersteller wäre, könnte man sagen, es waren beides keine Sternstunden. Also in dem Fall waren es beides keine Ringstunden. Aber ich denke mal, man hat dann im weiteren Saisonverlauf gezeigt, dass man doch eigentlich bei jedem Rennen konkurrenzfähig gewesen ist. Monaco fällt da mal so ein bisschen ab. Auf dem Niveau hängt natürlich auch sehr, sehr viel mit Glück oder Pech zusammen, Qualifying-Gruppen, ob man dann vielleicht doch vom Konkurrenten im Rennen getroffen wird oder nicht. Daniel Abt, finde ich, hat eine sehr konstante Saison gezeigt, hat 11-mal Punkte mitgenommen bei den 13 Rennen, bis auf Rom und Monaco eigentlich immer in den Punkten gewesen. Er war dann doch sehr befreit in New York, als er dann wusste, dass er auch kommende Saison für Audi an den Start gehen wird. Das mag vielleicht vorher so ein bisschen ein kleiner Hemmschuh gewesen sein, aber alles in allem finde ich, war es eine gute Saison für Audi, auch wenn sie natürlich sich etwas mehr erhofft hatten. Aber sind jetzt wieder Zweiter gewesen in der Teamwertung und bis zum letzten Rennen auch um den Fahrertitel mitgekämpft mit Lucas Di Grassi. Von daher, ich hoffe, dass sie bei Audi zufrieden sind, obwohl natürlich da für die Zukunft mehr als Platz 2 angestrebt wird.
Tja, neues Jahr, neues Glück. Da kann man wieder versuchen, am amtierenden Meisterteam, das ja auch den ersten Doppelmeister der Formel E stellt, Tachita nämlich, vorbeizukommen. 222 Punkte haben sie gesammelt, schöne Zahl. Jeff ist Platz 1, haben wir schon gesagt. Lotterer hat es auf Platz 8 geschafft. Und ja, Tachita, keine Ahnung. Also rückblickend nahezu alles richtig gemacht, würde ich sagen. Auch sicher nicht immer alles von Erfolg gekrönt gewesen. Gerade in New York sind sie eher schwach auf der Brust gewesen, aber es hat dann letzten Endes doch gereicht, den Titel einzufahren, sowohl den Fahrertitel als auch den Teamtitel. Da kann man am Ende, ja, ich glaube, wir haben in der letzten Episode schon geklatscht. Lass ich jetzt mal weg. Wie sieht's aus eurer Sicht aus?
Kann man so unterschreiben. Techita war mit DS-Antrieb in dieser Saison über weite Strecken das, denke ich mich, vielleicht das beste Fahrzeug. Man hat es ja schon beim Saisonauftakt in Diriyah gesehen, fand ich, wo lediglich eine Durchfahrtsstrafe gegen beide Piloten verhindert hat, dass sie einen Doppelsieg nach Hause fahren. Ja, in Marrakesch ging es munter weiter. Der gute Wern vertut sich ein bisschen in der ersten Kurve, dreht sich, fällt ganz ans Ende des Feldes zurück und wird dann noch Fünfter vor Lotterer. Ich hatte eben schon mal angesprochen, Team Order war es auch in dem Fall im zweiten Saisonrennen schon, dass der gute Elotti dem Chef seinen Platz überlassen musste. Ja, und dann fand ich, hat man so ein bisschen die Nachteile der Formel E zu spüren bekommen. Die beiden Fahrer waren relativ gut platziert in der Meisterschaft, besonders dann im späteren Verlauf, hatten allerdings dann immer Qualifying Gruppe 1, was oftmals ein Nachteil gewesen ist. Und dann mussten sie des Öfteren von hinten starten und sind da in der sogenannten Carbon Area gewesen. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an die Kollision in Santiago, war es, als der gute Elotti dem Antonio Felix da Costa hinten drauf ist, der Jean-Éric Vergne gedreht hat. Ja, und was Ähnliches gab es dann auch in New York, wo tatsächlich dann beide Techitas schwer beschädigt wurden bei einer Kollision. Das hast du halt in der Formel E, wenn du gut in der Meisterschaft dastehst, musst du früh im Qualifying ran, was potenziell eher schlechtere Startplätze bringt. Aber alles in allem, klar, Jeff mal von den Ergebnissen her überzeugend Meister geworden. Wie gesagt, jetzt zwar nicht so konstant gewesen wie früher schon mal, aber doch sehr viele, sehr gute Ergebnisse abgeräumt und ja, damit im Endeffekt auch den Teamtitel verdient geholt, denn auch Lotterer hat sehr oft viele, viele Punkte mitgenommen.
Tobi Bierchen, hast du noch ergänzende Neuigkeiten?
Nö, Neuigkeiten nicht. Tobi hat alles Interessante gesagt, bis auf Gratulation. Denn als ich habe vorhin schon gesagt, dass Tachita noch so ein halbes Privatteam irgendwie ist und im zweiten Jahr in Folge, um die Meisterschaft mitkämpfen zu können, dieses Mal ist sogar zu schaffen, die Teammeisterschaft sich zu sichern. Das verdient Gratulation. Wir haben es im letzten Podcast schon gemacht und geklatscht. Und aus gutem Grund. Tachita als, wie gesagt, halbes Privatteam mit dem Motor von DS. Ja, aber das Einsatzteam an der Rennstrecke selbst ist immer noch halbwegs privat organisiert. Und sich dann dort eben mit Audi und Nissan und BMW und den großen Namen aus der Automobilindustrie sich messen zu können, das ist schon stark.
Und das stimmt.
Verdient meinen Respekt.
Meinen auch. Ich finde das sehr erfrischend. Mal sehen, wie es kommende Saison aussieht. Aber damit beschäftigen wir uns in einer anderen Episode, und zwar in der zukünftigen. Das war's mit Saison 5. Freunde.
Wie ist denn dein Fazit zu Saison 5?
Meins?
Ja, so mit neues Auto, mit Attack Mode, mit spannenden Rennen, neue Orte, die wir besucht haben, Sanya, zurück nach Monaco und Bern. Wie ist denn dein Gesamtfazit?
Ja, das fasst eigentlich schon ganz gut zusammen. Ich finde, es war sehr viel Leben drin, es war viel Neues drin, es war viel Spannung geboten, es gab viele, viele gute Rennen und tolle Situationen. Ich finde die Autos geil, ich mag auch den Attack Mode. Der hat auch den bisschen lamen Fanboost, den umstrittenen, immer mehr in den Schatten gestellt. Das hat irgendwie gar nicht mehr so richtig stattgefunden in meinem Universum, das ganze Fanboost-Ding. Ich fand es spannend bis zum Schluss. Ich habe mich wirklich sehr selten über ein Rennen geärgert oder mich bei einem Rennen gelangweilt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war hoffentlich bei euch nicht anders, oder?
Das kann ich so unterschreiben.
Es ist langweilig gewesen dieses Jahr. Was war denn das beste Rennen, Tobi?
Oh. tja, das ist eine sehr gute Frage, was das beste Rennen ist. Kann ich an der Stelle vielleicht auch noch mal ein bisschen überleiten. Wir haben ja unsere eFormel.de Season Awards, wo wir unsere geneigten Leser darum bitten, ihre Stimme abzugeben. Unter anderem, welches Rennen das beste gewesen ist in dieser Saison. Da möchte ich mich jetzt hier an dieser Stelle gar nicht mal festlegen. Es sind so viele Rennen gewesen, 13 an der Zahl. Es sind auch viele tolle Rennen dabei gewesen. Es fällt sehr, sehr schwer, ein spezifisches Rennen da rauszuholen. Die Szene der Saison, fand ich, war natürlich der Fight um den Sieg auf den letzten Metern im Mexico City E-Prix, wo Pascal Wehrlein die Energie ausging und Lucas Di Grassi noch quer an ihm vorbeischießen konnte. Es ist allerdings noch lange nicht das einzige tolle Rennen gewesen diese Saison. Wir haben viele spannende Rennen gesehen und ich tue mir da schwer, eins explizit zu benennen.
Dann formuliere ich die Frage für Phil mal um. War es die beste Formel-E-Saison, die wir jemals gesehen haben?
Oh, ich bin ganz schlecht mit Ranglisten, ne? Für mich ist das, was zuletzt passiert ist, meistens das Beste, weil ich mich an das davor gar nicht so genau erinnern kann. Also gerade so eine ganze Saison im Vergleich zu einer anderen Saison, sowas fällt mir mega schwer. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr unterhalten gefühlt und ich bin einfach per se ein großer Fan von Neuem. Neue Autos, neue Modi, neue Fahrer, neue Gegebenheiten. Und da, finde ich, sind wir auf jeden Fall nahezu verwöhnt worden in der letzten Saison. Aber wie sieht's für dich aus? Diese beste Saison aller Zeiten-Diskussion haben wir schon ein, zweimal gehabt. Und ich bilde mir ein, diese war sicherlich eine der besten, aber nicht die beste aus deiner Sicht, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Ich tue mich da auch immer so schwer, weil die Saisons 1 bis 2 waren auch gut. Das wollte ich irgendwie anders formuliert haben im Gedanken. Also Saison 3 und 4 waren jetzt auch nicht so schlecht. Ich erinnere mich an den Titelkampf Di Grassi-Buemi in Saison 3, der auf dem Papier am Ende deutlich eindeutiger aussah, als es am Ende tatsächlich war. Buemi, der hat zwei Rennen ausgesetzt in Saison 3 und hat da seinen Titel eben verloren. Letztes Jahr ist Wern auch ziemlich deutlich Meister geworden. Allerdings war es nie wirklich, so ein ruhiges Segeln und ach, ich hab den Titel sicher. Zu keinem Zeitpunkt war es das in dieser Saison auch nicht. Letzte Saison war es ein bisschen, hat er den Sack natürlich ein bisschen früher zumachen können, ein Rennen früher. Wern war toll unterwegs in Saison 4. Saison, es ist ganz schwer. Saison 1 und 2 waren schon wirklich gut, um zur Frage zurückzukehren. Die Titelentscheidungen in Saison 1 und 2 waren großartig. Einige Rennen waren großartig. Buenos Aires war immer top in den ersten zwei Jahren. Das ist ja inzwischen leider nicht mehr im Kalender drin. Punta del Este. Das ist vielleicht auch einfach der Nostalgiker, der so ein bisschen aus mir spricht und an die guten alten Zeiten zurückdenken möchte, wo es dann in London um die schnellste Rennrunde ging oder sowas. Ah, es war eine der besten Saisons dieses Jahr, das ohne Frage. Ich würde vielleicht Saison 2 noch davor anstellen, eventuell.
Aber so auf einer Skala von 1 bis 10, was gibst du der Saison? 10 ist total geil, 1 ist total nicht geil.
9,5.
Na, guck mal, das ist doch mal was. Damit kann
man
ich
muss immer ein bisschen nach
gut,
oben offen lassen.
Genau, aber da kann ich gut einordnen, wie gut jetzt hier die im Vergleich tatsächlich ist. Da können die anderen schon besser sein, aber nicht viel.
Ja. Allerdings ist diese 0 bis 10 Skala betrachtet auf die letzten, also im groben Kontext der letzten Jahre. Es gab natürlich auch mal Runden, wo nichts passiert ist und mal kein Fahrer irgendjemanden überholt hatte. Wenn das Bedingung ist, dass man 9 Punkte gibt, dann ist es natürlich keine 9,5, aber auch irgendwas zwischen 9 und 9,5 Punkten würde ich Saison 5 schon geben.
Mhm. Du? Ich? Ich sehe das ähnlich.
Okay.
Da, also ich habe wirklich ganz wenig auszusetzen an der vergangenen Saison. Das ist alles sehr, sehr geil für mich. Und ich finde, es wird eigentlich immer besser. Ja, wie gesagt, so das auf die ganze Saison zu bewerten im Vergleich zu einer vorigen Saison von vor Jahren oder sowas, da bin ich nicht so der Held bei solchen Dingen. Aber das für mich ist am wichtigsten, dass es unterhaltsam bleibt und dass immer was los ist auf der Strecke. Und ab und zu vielleicht auch gerne mal abseits der Strecke, aber solange es auf der Strecke spannend bleibt und da Bewegung drin ist, bin ich ehrlich gesagt ziemlich zufrieden mit dem Ganzen.
Und Tobi, wie viele Punkte gibst du?
Ja, also auf einer Skala von 1 bis 10, das hat man natürlich nicht so viele Möglichkeiten, aber ich möchte mich dir so ziemlich anschließen. Also 9,5 finde ich ist schon eine gute Zahl. Die Saison war definitiv sehr, sehr sehenswert, fand ich. Anders als in manch anderen Serien gab es auch doch sehr, sehr viele Überraschungen, überraschende Sieger. Gerade, ich sag mal, die ersten 8 Rennen mit 8 verschiedenen Siegern sind natürlich etwas, was schon fast seinesgleichen sucht. Das erlebt man nur sehr selten. Die neuen Features haben auch, finde ich, ganz gut eingeschlagen. Die neuen Autos finde ich der Hammer. Kann ich nur betonen. Attack Mode finde ich auch sehr gut. Über die Art und Weise der Platzierung der Aktivierungszonen kann man auf der einen oder anderen Strecke vielleicht nochmal diskutieren. Aber grundsätzlich finde ich, dass ich da doch viele Sachen, von denen man im Voraus nicht wusste, ob sie jetzt funktionieren oder nicht, dann doch bewährt haben und die Saison auf jeden Fall einen riesig großen Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Und auch aus unserer Sicht kann ich sagen, da zu arbeiten. Wie gesagt, es ist ob es jetzt wirklich die beste war, ist natürlich auch immer sehr, sehr subjektiv. Wie gesagt, es hat mir auf jeden Fall einen riesigen Spaß gemacht und wenn die weiteren Saisons, die kommen werden, auch ähnlich sein werden, dann freue ich mich schon sehr darauf.
Das ist ein schönes Fazit. Lass uns weiter darauf freuen. Wir haben viel Schönes gesehen und ich bin mir sicher, dass wir viel Spannendes weiterhin sehen werden und damit machen wir den Deckel drauf und die Klappe zu, zumindest auf die vergangene Saison. Was in Zukunft ist, ist jetzt für heute gar nicht so wichtig. Das Einzige, was wir heute noch brauchen, mein lieber Tobi B., ist noch ein ordentlicher Fakt der Woche, ne? Ich leg mal vor hier.
Der Formel E Fakt der Woche.
Wo wir gerade bei Fahrern sind, die auf verschiedenen Positionen ankommen, Lucas Di Grassi hat in diesem Jahr Sessions beendet. Und zwar auf jedem möglichen Platz. Er war mal Erster, mal Dritter, mal 25. Nee, das war er nicht. Er war 15. und mal 22. Di Grassi hat dieses Jahr jede Session oder er hat in diesem Jahr Sessions auf jedem möglichen Platz beenden können.
Das ist immer cool. Ein kurioser Fakt tatsächlich.
Tja, der war auch mir neu.
Guck mal, selbst Tobi W. konntest du überraschen. Das ist doch mal was.
Das merkt er sich und in 43 Jahren fragst du das ab und er weiß es immer noch.
Ja, so mit Sicherheit. Wahrscheinlich weiß er auch noch das Datum und das Wetter.
In 43 Jahren.
Okay, vielleicht. Ja, das, da könnte sein, dass das Gedächtnis ein bisschen nachgelassen hat.
Da bin ich genau, dreistellig.
Tobi denkt sich so da.
Oh,
Wenn Tobi sich gerade auszurechnen versucht, wie lange er in 43 Jahren noch bis zur Rente braucht.
Das hängt davon ab.
Das hängt davon ab, wann ich mein
Eintrittsalter sein wird.
Ich glaube, das Ding mit der Rente ist durch, bis Tobi soweit ist. Naja, warten wir mal.
Bis der andere Tobi soweit ist, bestimmt, ja.
Ja, ja.
Bei mir ist es gar nicht mehr so lang.
Ja, gar nicht mehr so lang.
Wem sage ich das?
Ja, die 3-4 Jahre, da Tobi, das kriegen wir noch hin. Freue mich schon. Mach ich nur noch zocken und Podcast.
Geil!
Ja. Dann ist endlich Zeit für die wichtigen Sachen.
Wenn ich könnte, dann würde ich jede Woche zocken und Podcast machen. Aber das geht leider nicht immer.
Ja, selbst die Grundschule ist manchmal hart. Man hat so viel Hausis auf, ne?
Hausis.
So sieht's aus.
Sehr schön.
Jetzt habe ich dir, hab dir so eine schöne Steilvorlage gegeben für die Abmoderation.
Ja, habe ich nicht gerafft.
Macht aber gar nichts. Ich sagte, man kann leider nicht immer Podcast machen.
Ach so, ah ja, das ist, jetzt merke ich es gerade, ja, das stimmt schon. Ich war so gerade damit beschäftigt, wie schön das wäre, einfach nur das zu machen. Ja, da hast du natürlich recht und man kann das nicht ständig machen und man will das manchmal vielleicht auch gar nicht so richtig machen, so wie zum Beispiel wir das immer im Sommer machen, dass wir mal ein paar Episoden aussetzen. Das machen wir auch dieses Jahr wieder so, nicht weinen, das wird schon wieder. Und ich habe immer das Gefühl, Tobi B. weint am meisten, wenn wir keinen Podcast machen. Aber auch du wirst es überleben, mein Lieber, da bin ich mir sicher. Es ist ein ordentliches Päuschen, wir sind den ganzen August einfach überhaupt nicht bei euch im Podcatcher vorhanden. Aber Sommerferien sind Sommerferien, da muss man auch mal Urlaub machen. Damit wir auch frisch und mit geballten News und bestester Laune hier wieder auftauchen können.
So sieht das aus.
Tobi,
was bedeutet?
Tobi weint schon innerlich.
Ein paar Wochen. Ja, ich weine innerlich. Das bedeutet jetzt, wir machen ein paar Wochen Pause. Und wann sind wir wieder zurück im Podcast?
Wir sind erst am 8. September wieder da. Oder Oktober? September. 8. September.
September.
Sonntag.
Okay.
Genau.
Immer dann wieder sonntags.
Dann mit E-Pod-Folge Nummer 129.
Ja, sind schon ein paar, die wir auf dem Buckel haben mittlerweile. Die Liste ist schon ordentlich lang. So wie auch der Counter, also der Rec-Timer hier, der jetzt bei fast 2,5 Stunden steht. Denn die Pre-Show war sehr extensiv heute, denn das hier heute ist die letzte Episode für unsere Patronaten. Da möchte ich mich gerne auch, bevor wir in den Patreon-Part kommen, auch nochmal bedanken bei all jenen, die uns auf Patreon supportet haben, unterstützt haben und uns die Stange gehalten haben. Vielen Dank dafür und wir lassen das Ding natürlich für euch weiterhin offen, damit ihr euch die Sachen nochmal auch retrospektiv anhören könnt, wenn ihr das wollt. So, die normalen Folgen sind da, glaube ich, nicht so spannend, aber die Specials, die es auf Patreon gab, die kann man sich, glaube ich, auch später nochmal anhören. Was meinst du, Tobi? Kann man machen.
Absolut. Hörenswert. Gerade die Pre- und Post-Shows immer. Das macht immer am meisten Spaß.
Ja, ist vor allem eine ganz andere Sendung dann, ne? Aber gut, das gibt's dann jetzt tatsächlich nur noch live. Da müsst ihr euch bemühen, immer die Live-Sendungen nach den Rennen zu besuchen, damit ihr keine Entzugserscheinungen bekommt. Soll ja unangenehm sein, habe ich gehört. Kenn ich nicht so aus.
So sieht das aus.
So sieht das aus. Apropos aus, die Sendung ist jetzt aus. Ich sag ganz herzlichen Dank, auch natürlich euch beiden Tobis. Wir machen jetzt das angesagte Päuschen und entspannen uns total und sind dann einfach in unfassbar guter Laune wieder da. Und bis dahin, macht es gut, genießt den Sommer und tschüss.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.